Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und in dieser Ausgabe werden wir Rinderhälften mit unseren Wortgefechten massieren, denn ich habe bei mir Tamino Muth. Hallo.
Okay, das war klasse. Ja. Hallo Dankeschön, zusammen.
Danke. Ja,
Du als Vegetarier, du bist völlig begeistert von den Rinderhälften. Ne? Das kannst du also vorher schon. Ja, die für dich war gar nicht hier dieses der ikonische Soundtrack und das Joggen und so, sondern für dich war es echt das Prügeln der Rinderhälften ist der ikonischste Moment. Ja.
Pass auf, ich kannte 3 oder 4 Sachen von dem Film vorher. Die Musik, die Stufen, die Rinderhälften. Und das Adrian am Ende.
Adrian! Ja,
das ist alles, was mehr weniger als 24 Stunden über Rocky wusste.
Ja, das sind eigentlich ganz gute Eckpfeiler. Mehr kam da eigentlich auch nicht in den Filmen danach, wenn man ehrlich ist.
Und, aber damit geht's auch schon weiter, also damit bewegen wir uns weiter durch die Filmreihe. Mr. T, Dolph Lundgren und jetzt diese Creed-Filme. Also die habe ich noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass es die gibt.
Mhm. Also da hast du ja immerhin schon mal mit einem halben Auge was mitbekommen.
2,5 Jahre Filmwissenschaft studiert, hat sich gelohnt.
Habt ihr da nie Rocky geguckt?
Nee. Also ich glaube auch nicht, dass ich es hätte gucken müssen. Kam mir nicht über den Bildschirm in der
Zeit. Ja, das dachte ich mir. Da guckt man dann nur Ingmar Bergman und so einen Schrott.
Habe ich auch nicht geguckt. Ich habe doch nur meine Superheldenfilme geschaut.
Oh Gott. Und dafür hast du einen Abschluss bekommen am Ende. Oh. Unser Bildungssystem.
In der Tat, ja. In der Tat.
Ja, das bringt Leute wie dich hervor. Da sieht man es mal wieder.
Ja, aber wir haben doch gelernt jetzt bei Rocky, dass das Bildungssystem und also mit dem Herz am rechten Fleck und den richtigen Freunden in der richtigen Stadt kann aus jedem der beste Boxer der Welt werden oder auch nicht oder so. Müssen wir auch noch mal klären, was wir eigentlich gelernt haben aus dem Film. Ich bin
ja
ein bisschen verwirrt.
Das kommt nachher noch.
Ja, aber als kleines Warm-up könnte man das vielleicht auch machen. Also bevor wir, ich liebe es jetzt schon, die Metaphern, die liegen alle so dicht bei mir. Bevor wir in den Ring steigen, brauchen wir ja noch ein bisschen Einlaufmusik, ein bisschen Vorbereitung. Und an dieser Stelle ist das unser Hinweis und unsere Danksagung in Richtung Patreon und Steady, denn es gibt Menschen und dann gibt es auch noch Menschen, die diesen Podcast unterstützen, sehr fleißig und eben auch mit hart verdienten Euros und Dollars und dann eben bei Patreon und bei Steady diese Euros und Dollars reinwerfen und uns helfen und uns unterstützen. Und da sagen wir natürlich vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich sage ganz besonders Danke an Stefan Gianferrari, der uns auch schon seit sehr, sehr langer Zeit auf Patreon unterstützt. Und diese besagten Menschen, die uns dort unterstützen, haben auch ein paar Vorteile. Die bekommen nämlich unter anderem Zugang zum Livestream. Während wir das hier aufzeichnen, können sie uns live zuhören und mitmischen und vielleicht sich auch einmischen. Das tun auch Menschen an dieser Stelle. Liebe Grüße auch in den Livestream und vielen Dank auch für eure Unterstützung. Und es gibt dann ja auch noch mittlerweile einmal im Monat mit dir zusammen, Tamino, eine locker flockige Pre-Show, die exklusiv dort bei Patreon und bei Steady rausfällt. Da haben wir in diesem Monat, zu diesem Anlass, haben wir uns irgendwie über Sport unterhalten. Ich weiß auch nicht genau. Es kam über Rocky, glaube ich. Ne, wir haben bei Boxen angefangen, sind dann irgendwie bei Fußball und bei Football gelandet und irgendwie haben wir auf einmal eine Stunde über Sport geredet. Also,
ja, dass ich mit dir mal eine Stunde über Sport rede, hätte ich echt nicht gedacht.
Ich glaube, ich habe in meinem Leben auch noch nie so viel über Sport am Stück geredet, tatsächlich. Also, ich meine, du hast am meisten geredet und ich habe ein paar doofe Fragen gestellt, aber tatsächlich ist das durchaus ungewohnt für mich. Aber dürft ihr sehr, sehr gerne da drüben bei Patreon und bei Steady in Gänze hören, denn in unserem Feed, im Hauptfeed, landet ja immer nur ein kleiner Teaser, der euch hoffentlich einen Vorgeschmack und ein bisschen Motivation bietet, um drüben bei Patreon und bei Steady zu unterstützen. Wie gesagt, vielen, vielen Dank. Die komplette Liste am Ende dieser Ausgabe, am Ende dieses Podcasts mit allen Menschen, die das tun. Und so oder so, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. So, weiter geht's über den Einmarsch Richtung Ring, nämlich mit der Frage, Vorverständnis. Wie viel, was wussten wir eigentlich schon von dem Film? Wie oft haben wir ihn gesehen? Da interessiert mich ja ganz besonders deins, weil es dürfte hinlänglich bekannt sein, dass ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben Rocky geguckt habe gestern Abend und jetzt mit dir darüber sprechen werde. Wie sieht's denn bei dir aus?
Also ich kenne bis auf den ganz neuen Creed 2 alle Filme aus der Reihe. Ich habe die meisten auch mehrmals gesehen.
Klär mich mal auf. Es gibt 5 Rocky-Filme.
Genau. Die reichen, glaube ich, bis in die frühen 90er. Und dann gab es lange nix. Und dann kam ja 2006, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, Rocky Balboa raus. Mhm. Und von wann Creed ist, weiß ich jetzt überhaupt nicht. Aber da müssen auch noch mal ein paar Jahre dazwischen gelegen haben.
Ja, bestimmt auch 10 Jahre.
Würde ich auch sagen,
oder?
2016, ja, könnte hinkommen, so, ne? Oder 15, ich glaube 15 würde ich tippen, ja, 2015. Ja, und also ich versuche gerade mich dran zu erinnern, wann ich den ersten zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe erstmal ein Bild noch im Kopf, und zwar bei uns zu Hause standen eben die ersten 5 Rocky-Filme immer als Videokassette noch im Schrank. Weil der damalige Mann von meiner Mutter, der hat die gerne geguckt. Ich weiß aber noch, dass ich damals keine Lust hatte, die zu gucken. Das hat mich irgendwie nicht so interessiert.
Wie alt warst du da? 6? 16?
Ja, so dazwischen. Irgendwie so, glaube ich, so 12, 13 rum. In dem Alter, glaube ich, da hatten wir die immer schon zu Hause. Aber irgendwie hatte ich noch nicht so Lust, die zu gucken. Das klang, ich weiß nicht, damals war ich eher so eine Science-Fiction. Da wollte ich eher Star Trek und Star Wars gucken oder solche Sachen. Oder Gangsterfilme auch. Aber das hat mich da irgendwie noch nicht so gereizt. Also muss das ein paar Jahre später gewesen sein.
Mit Stallone, wa?
Ja, das müsste auch so zu der Zeit gewesen sein. Wobei ich den auch als Kind nicht so toll fand, weil der ja nicht so viel Action hat, wie man immer denkt. Und den zweiten hat man mir damals nie gezeigt, leider. Den hätte ich wahrscheinlich damals besser gefunden. Naja, so jedenfalls irgendwann dann in meinen Teenagerjahren. Auch da, was ich immer so oft erzähle hier, ich habe den, glaube ich, auch mit meiner Mutter wieder mal gesehen zum ersten Mal. Ich glaube, den ersten Rocky haben wir auch zusammengeschaut damals. Mhm. Obwohl sie den eigentlich immer eher ein bisschen albern fand, so generell Stallone. So, da hat sie sich auch nicht immer so positiv über dessen Gesicht geäußert, um es mal so zu formulieren. Mhm. Und ja, ich habe da irgendwann den ersten gesehen und fand den auch immer ganz okay. Und dann irgendwann später dann mal so die anderen nachgeholt. Den zweiten habe ich, glaube ich, als letztes, nee, habe ich nicht. Aber ich hab auf jeden Fall erst dann den dritten und den vierten gesehen, weil meine Mutter, glaube ich, meinte, dass der zweite nicht so toll sei. Und den zweiten habe ich dann erst später nachgeholt und den fünften viel, viel später erst, weil der wurde ja immer ziemlich verrissen. Und da hatte ich halt immer von gehört, dass der auch so mit Abstand am schwächsten sei. Mhm. Den habe ich auch nur einmal gesehen, den fünften. Naja, und also generell ist das halt echt so bei der ganzen Reihe, so kennst du einen, kennst du alle, ne? So das Typische. Und das ist auch eigentlich bemerkenswert, so werden wir nachher noch ein bisschen ausführlicher drüber reden, aber es ist wirklich bemerkenswert, wie man eigentlich denselben Film immer und immer wieder drehen kann und es trotzdem erfolgreich ist. So,
ich erinnere mich noch an den Gag aus den Simpsons. War das bei Rocky oder war das bei Rambo?
Welchen Gag meinst du jetzt?
Als Bart vor Türen steht, die römische Zahlen haben und
in der Lage ist,
die richtige Zahl zu lesen, bis ihm einfällt, Rocky 5 minus Rocky 3 ergibt Rocky 2 und dann die richtige Tür aufmacht. Oder irgendwie sowas.
Es war vermutlich bei Rocky, ja. Weil Rambo 5 gibt's ja nicht.
Kenne ich auch nicht.
Eben.
Keinen einzigen gesehen der Reihe.
Ja, also reden wir am Ende noch mal ein bisschen drüber, was so die Fortsetzungen noch zu bieten haben. Ja. Aber generell kann ich sagen, also ich habe die Filme eben immer und immer mal wieder habe ich einen gesehen und ich mochte die eigentlich auch alle immer ganz gerne. So, ja, den vierten und fünften finde ich jetzt nicht ganz so toll, aber selbst die kann man gerade noch gucken, würde ich sagen. Alle anderen sind zumindest im guten Mittelfeld und für den ersten und für Creed habe ich einiges übrig auf jeden Fall. Wobei Creed sogar echt mein Favorit ist, glaube ich, würde ich sagen, aus der ganzen Reihe.
Mein kleines, schmutziges, dunkles Geheimnis ist ja auch, dass ich fast noch viel mehr Interesse an Creed, also an den Creed-Filmen habe, als an den Rocky-Filmen. Aber Rocky mitnehmen muss, um Creed, glaube ich, vollends gut finden und verstehen zu können. Ja.
Also ich kann dir jetzt auch schon sagen, du musst auch nicht alle Filme dazwischen gucken, um Creed verstehen zu können. Also wenn du den ersten guckst, dann kannst du auch Creed gucken. Das sollte schon gehen.
Na gut, aber trotzdem, der Ehrgeiz ist irgendwie da, Aber
ja, du kannst sie auch durch die ganze Reihe gucken, aber es ist halt wirklich nicht so, dass da so ultra wichtige Sachen passieren.
Ja, ich glaube, aber also, irgendwie hier so beim zweiten Creed, da geht's doch auch wieder um Dolph Lundgren und irgendwie so, da kommen doch auch noch ein paar zurück und das meine ich halt, um so alles verstehen zu können. Wahrscheinlich nicht, um ihn gut finden zu können, aber um irgendwie alle.
Okay, wenn du es jetzt genau im Detail wissen willst, ich glaube, er ist ja, glaube ich, der Vater da von dem Typen wahrscheinlich wieder, was ein bisschen blöd klingt, muss ich jetzt schon sagen, obwohl ich ihn auch noch nicht gesehen habe. So, aber der Creed, da ging es ja auch schon um den Sohn von Apollo Creed, was man vom Namen ja schon erschließen kann. Und dass jetzt, glaube ich, dann wieder der Sohn von dem Ivan Drago oder so da auch noch auftreten soll, ist eigentlich ein bisschen dämlich so. Aber naja, wir sind bei Teil 8 der Reihe, also neue Ideen gibt's selten.
Naja.
So, aber bei dir haben wir ja schon festgestellt, du kanntest relativ wenig und da würde mich jetzt nur noch interessieren, war das einfach so eine Sache, okay, hat sich nie ergeben oder war das auch was, wo du einfach dachtest, so, es interessiert dich eigentlich nicht wirklich?
Da kommst du gleich mit der Gretchenfrage so zum Einstieg, ne? Ich glaube eher Ersteres. Also hat sich nie so wirklich ergeben, aber vielleicht eben auch, weil ich nie so hingezogen war zu Sportfilmen. Also so habe ich Rocky wahrgenommen und irgendwie abgestempelt. Und da haben wir ja auch so ein bisschen da in der Pre-Show schon drüber gesprochen. Also ich bin halt kein großer sportguckender Mensch. Und ich glaube, Sport in Filmen ist selten ein Thema für mich. Also ich liebe die Serie Friday Night Lights, wo es um American Football geht, aber das ist eher auch eine Ausnahme. Und da bin ich, glaube ich, auch eher aus anderen Gründen in die Serie reingestolpert und fand sie dann gut. Aber es ist so, weiß ich nicht, ich glaube, das hat mich vielleicht auch ein bisschen abgeschreckt, dass es halt irgendwie so um das Thema Boxen geht, weil ich habe, glaube ich, noch keinen einzigen Boxkampf irgendwie mal gesehen oder überhaupt irgendwie Ausschnitte gesehen, also von echten Boxkämpfen. Ist einfach nicht so mein Interesse. Und ich glaube, das hat mich auch vielleicht eher abgehalten von den Filmen. Und dann eben auch dieses 5 Filme, 6 Filme, 8 Filme, es ist irgendwie von außen alles ein bisschen
kompliziert. Genau, dann gucke ich die ersten 4 und habe immer noch nichts verstanden.
Ja, nee, es ist halt irgendwie so. Die Gefahr besteht ja durchaus, wenn mir einer gefällt, will ich alle gucken und das ist dann also dieses, das ist ja manchmal auch Fluch und Segen von solchen Reihen, die dann irgendwie so lange erzählen und so viele Filme haben. Weißt du? So kann ich mir auch gut vorstellen, dass Leute mittlerweile auch vom MCU abgeschreckt sind, weil sie gar nicht wissen, wo oben und unten ist und wo man anfangen soll. Und so 8 Filme oder 5 Filme oder 6 Filme ist schon ein bisschen abschreckend auch. Aber nee, durchaus überzeugt von dem, was ich da gesehen habe, um da schon mal ein bisschen zu spoilern. Aber, naja. Tja. Aber du guckst auch echtes Boxen, oder? Guckst du nicht. Wie war das noch?
Ich hab's ein paar Mal gesehen, ja. Aber nur in Kürze. Ich bin wirklich kein Box-Fan, obwohl ich viele Sportarten durchaus gerne gucke. Aber mit Boxen als Sportart kann ich nicht viel anfangen. Und ich bin auch der Meinung, dass man sich sehr stark darüber streiten kann, inwieweit Boxen so als Sport durchgeht. Wenn man halt so diese Aspekte der Wettkampfphilosophie da mal ein bisschen durchleuchtet, die da praktiziert werden.
Ja.
Und gleichzeitig auch so mit dem Gedanken, dass man sich irgendwie dabei schon gegenseitig verletzt. Und das ist für mich schon irgendwie noch ein bisschen was anderes, als jetzt Tennis gegeneinander zu spielen. Mhm. Also da bin ich durchaus skeptisch beim Boxen. Naja, das Paradoxe dabei ist nur bei mir, dass ich einerseits Sportfilmen generell ähnlich gegenüberstehe wie du. Das Genre interessiert mich eigentlich auch relativ wenig. Und wenn ich mal einen Sportfilm mal gucke, so wie Any Given Sunday von Oliver Stone, so dann eher, weil Al Pacino da mitspielt und nicht, weil es da um Football geht. So, allerdings, und das kann ich mir selber auch überhaupt nicht erklären, hatte ich schon immer, ja, also noch nicht immer, das haben wir eben auch rausgefunden, aber schon sehr lange zumindest habe ich eine Faszination für Boxfilme entwickelt. Und woran das liegt, kann ich wirklich überhaupt nicht sagen. Aber ich verschlinge eigentlich wirklich sehr viele Boxfilme. Ich mag diesen Warrior sehr gerne mit Tom Hardy, der auch bei weitem kein perfekter Film ist, aber durch die Darsteller wirklich einiges gewinnt. Und dann, es gibt ja so viele, ne? Million Dollar Baby fand ich auch schon immer klasse.
Hast du den
The Fighter
Southpaw
mochte ich
gesehen?
Auch. Genau, Southpaw habe ich auch gesehen. Der war jetzt allerdings nicht so toll. So, der war Standard so und hat eigentlich so Standard. Typisch die, ja, der hat halt typisch die Tropes bedient, die man eben erwartet aus dem Genre und teilweise auch so inhaltlich, das ist ganz schön übertrieben, so mit dem Downfall. Also, naja, ist halt wegen Jack Gyllenhaal durchaus sehenswert, aber also das ist halt so ein Film, den würde ich jetzt niemandem empfehlen, wenn er nicht auf Boxfilme steht, wo man bei Rocky vielleicht dann auch noch anders drüber nachdenken kann. So allein schon aus filmhistorischer Sicht kann man den natürlich Leuten empfehlen. Aber letztendlich, ne, das ist ja auch so eine Frage, der wir uns heute vielleicht nochmal nähern können im Laufe der Diskussion. Was ist eigentlich ein Sportfilm? So, weil hier wird immer gesagt, ne, das ist so der einzige Sportfilm, der jemals einen Oscar gewonnen hat, etc. Aber so richtig viel um Sport geht's halt eigentlich gar nicht, würde ich sagen. So, es geht ja nicht so viel um Boxen selber. Es geht ja viel mehr um die Charaktere, ne, und den Aufstieg und die amerikanische Traumgeschichte, so um die Liebe und all solche Sachen. So, dass jemand lernt, an sich zu glauben, all sowas. Da ist Sport halt nur so die, ne, die Oberfläche für, ne, um das hier zu erzählen. So, das ist jetzt bei anderen Sportfilmen nicht immer so. Also das kann ja durchaus auch mal anders sein, wo es dann in einem Sportfilm wirklich mehr um die Sportart selber irgendwie geht, was die ausmacht und so. Naja. So, da haben wir, glaube ich, ein bisschen unser Vorverständnis darlegen können. Aber woran das echt liegt, dass ich irgendwas für Boxfilme übrig habe, ich bin mir da echt nicht so ganz sicher. Also vielleicht, weil das oft so Typen sind in diesen Filmen, glaube ich, die ich ganz interessant finde. So, ich mag ja durchaus so kompromisslose Figuren, so à la Snake Plissken und so, und das hast du dann oft eben im Boxfilm, so dass die dann irgendwie gebrochen werden und wieder zu sich finden müssen oder so.
Vielleicht auch irgendwie irgendwo das Körperliche an Boxfilm?
Weil man so Schwarzenegger-Typen da drin hat.
Ja, ne? Ja, also weil es halt ne, also sehr, sehr eigene männliche Körper, die da auch wie du sagst, kompromisslos aufeinander losgehen. So.
Ja, vielleicht ist da eine homoerotische Komponente, die ich bei mir noch gar nicht so empfunden
habe. Nicht unbedingt homoerotisch, sondern einfach so, also das ist halt auch so ein bisschen das Ding gewesen jetzt bei mir, dass der Endkampf zum Beispiel bei Rocky, der war ja durchaus spannend und interessant. Und da dachte ich mir dann auch, für so eine kurze Millisekunde dachte ich, also wenn Boxen immer so aussehen würde im Fernsehen, dann würde ich auch mehr Boxen gucken, aber es ist halt selten innerhalb von, weiß ich nicht, 5 Minuten kompletter Spannungsbogen, sondern das kann auch irgendwie einen ganzen Abend lang gehen, in dem sich halt kaum irgendwie auf die Ohme gehauen wird.
Boxen ist ja mehr Kuscheln als Schlagen meistens.
So. Also das
so.
Ist, so, hat's mal jemand ausgesprochen. Aber ich meine so die Inszenierung und eben auch so das, die Darstellung von Boxen hat ja eben auch was sehr Rohes und auch was sehr, also Boxen im Film meine ich jetzt, hat ja eben.
Aber das könnte sein, vielleicht spricht das eher so eine archaische Dimension von mir an. So, ich stehe ja generell auch auf muskulöse Typen mit riesigen Kanonen, die in riesigen lauten Autos irgendwo durch die Gegend fahren. Ja, obwohl ich gleichzeitig weiß, wie dämlich das ist, aber es spricht halt irgend so eine stumpfe Seite von mir an und naja, ist ja vielleicht auch ganz okay. So, ich gucke mir ja auch mal was Kluges an. Ne, dann darf man auch mal zwischendurch Rocky gucken.
Stimmt, und danach kommt dann wieder der, weiß nicht, der Platon aus dem Regal und dann wird wieder philosophiert, aber für 2 Stunden gibt's mal auf die Fresse.
Ja. Tja, aber was natürlich auch in den letzten Jahren noch dazugekommen ist, ist eben Sylvester Stallone. So, weil der ist wirklich, also ich bin wirklich Sylvester Stallone-Fan, das kann ich sagen. Ich bin auch noch mehr Fan von Stallone als von der Rocky-Reihe. Mhm. Ich mag ihn wirklich, wirklich gerne. Und es ist für mich auch eins dieser Beispiele von jemandem, der viel mehr gekonnt hätte, meiner Meinung nach, als was seine Filmkarriere letztendlich vorzuweisen hat. So, weil wir können ja, glaube ich, schon sagen, dass er mit, oh Gott, wie alt ist er, 72, 74 oder so inzwischen schon, wohl jetzt so langsam am Ende seiner Karriere steht. Und ich finde es echt schade, wenn man so zurückguckt, dass da eigentlich nicht mehr so solcher qualitative Filme wie Rocky 1 dabei herausgekommen sind. So, also früher in den 80ern gab es ja immer den großen Vergleich, ne, Stallone, Schwarzenegger, die waren die großen Konkurrenten. Klar, die beiden ikonischen Actionstars der 80er und frühen 90er. Aber wenn ich die beiden vergleiche, ne, und bei aller Liebe zu Schwarzenegger, Stallone ist wirklich ein Schauspieler für meinen Geschmack. So, Schwarzenegger war halt
Moment,
Bodybuilder,
Moment,
Businessman
Moment.
Und
Was willst du Schwarzenegger da unterstellen, ha? Ha? Hör ich da etwa einen Unterton heraus in deiner Stimme?
Naja, ne, also bei aller Liebe zu Arnold, ich gucke mir halt keinen Arnold-Film an, weil er ein guter Schauspieler ist, sondern ich gucke ihn an, weil er irgendwie ikonisch ist, weil er Charisma hat. Und vielleicht kann man das auch als Schauspiel bezeichnen, ein bisschen, okay. Aber Stallone, der kann halt auch wirklich spielen. Das hat er nur viel zu selten gemacht. Und immer wenn ich das erzähle, dann sage ich nur, guckt euch Copland an. Da hat er eine Rolle neben anderen großartigen Schauspielern. Aber in Copland ist er wirklich einfach, das ist eine super Performance von ihm. Da spielt er so einen kleinen Smalltown-Sheriff, so ein bisschen einfacher Typ, der so leicht taub ist. Es ist eine super Performance einfach. Und sowas ist halt schon was anderes, als das, was Arnie geleistet hat. Nur hat eben Stallone leider viel zu selten sich solchen Projekten gewidmet. Und ein paar, die er da auch versucht hat, die gingen dann etwas in die Hose. Also, es ist schade. So, aber in dieser Rocky-Reihe, das war ja immer so sein, also sein ganz persönliches Schoßtier, ne, so ja, diese ganze ja. Reihe, so, weil damit hat er ja im Grunde angefangen, groß zu werden, und das hat sich dann über den Großteil seiner Karriere auch erstreckt, diese Rocky-Filme. Und die haben ihn natürlich immer so als Person ausgezeichnet und lagen ihm besonders am Herzen. Deswegen ist das einfach auch viel persönlicher als die meisten anderen Filme, die er gemacht hat. Mhm. Ja, also in Bezug auf ihn ist es deswegen natürlich auch total interessant. Ja, aber ich finde es einfach schade, dass man ihn heutzutage dann eben meistens dann irgendwie als sieht man ihn in den Expendables und so, und das sind einfach keine guten Filme. So, auch als Actionfilme sind die nicht sonderlich toll.
Hast du Guardians of the Galaxy Teil 2 schon gesehen?
Ja, da habe ich auch mal irgendwann drüber hergezogen hier, glaube ich. Den fand ich richtig fürchterlich.
Aber Stallone ist auch dabei.
Da war er dabei, weiß ich gar nicht mehr, echt.
Ja,
durchaus. In so einer kleinen Rolle wahrscheinlich, ne? Mhm. Ja, also in Creed ist er auch wieder gut. Ne? In Creed sieht man es nämlich genau, deswegen mag ich den auch wieder so gerne, weil da hat man echt wieder die Figur des Rocky jetzt eben als ganz alten Mann, der auch ein bisschen so den Touch zur Welt verloren hat. Und total sympathisch. Also auch wieder super geschauspielert da. Also er kann es einfach. Aber wie siehst du ihn denn? Also ist er für dich auch einfach so ein Schauspieler, oder siehst du den schon eher so als doch ein bisschen platten Actionstar, wenn du an Stallone denkst?
Ich will die eigentliche Diskussion über Stallone noch ein bisschen nach hinten schieben.
Ja,
weil ich da auch ein bisschen den Film und die Filmdiskussion im Rücken haben will. Aber
ja, dann holen wir da später noch ein bisschen weiter.
Also ich kann an dieser Stelle auch zu Beginn der Diskussion sagen, also wenn ich 24 Stunden zurückrechne und Rocky noch nicht geguckt habe, dann würde ich sagen, Stallone, eben weil ich die Rocky-Reihe nicht kenne, weil ich die Rambo-Reihe nicht kenne, kenne ich eher so sein Image oder das, was ich mit seinem Image verbinde, oder ich weiß, welche Filme er gemacht hat, ohne diese Filme zu sehen, gesehen zu haben, und würde dann auch sagen, so, ja, Action, Körperballerheld der 80er, und den würde ich halt direkt neben Schwarzenegger stellen.
Also dann denkst du bei Stallone auch eher an so Plakate, wo er am Arm drücken ist, ja, von Over the Top.
Ja, genau. Ja. Und ich sage, das meiste, was er gemacht hat, kenne ich gar nicht. Kenne ich gar nicht konkret. Mhm. Ich weiß nur um diese Filme in dieser popkulturellen Osmose und hab da Versatzstücke irgendwie im Kopf und Zitate vor Augen und Parodien mal gesehen. Aber das Original und die Quelle und ihn und seine Performances kenne ich da eigentlich gar nicht, sondern ich kenne den Status dieser Filme oder seine Legende in Anführungszeichen. Und da stempel ich ihn halt sehr schnell und sehr leicht ab, und das hat vielleicht auch dazu geführt, dass ich mich diesem Film gar nicht so sehr genähert habe, oder bisher nicht so sehr genähert habe, weil ich dachte, naja, das ist doch eh nur leeres Actiongeballer der 80er, so, ja, es ist nett, es kann mich unterhalten und macht mir auch Spaß, aber da muss ich in der Laune zu sein, und hat vielleicht auch dadurch so seine Gründe, dass ich mich bisher da nicht so sehr rangetraut habe an ihm. So halt so nach dem Motto, so kennst du alle. Ja, hast du mal so einen Schwarzenegger hier Kommando gesehen? Naja, ob der jetzt nur einen Schwarzenegger durch die Gegend ballert oder Stallone durch die Gegend ballert, wo ist da der Unterschied? Also so auf dem Level bin ich halt unterwegs, bevor ich Rocky gesehen habe. Also, ne, Vorurteile, aber da kann man ja auch mal zu stehen, und umso überraschter war ich dann auch eben, als ich Rocky dann geguckt habe und auch gemerkt habe, was das halt für ein Film ist.
Ne? Tja.
Kannst du denn mich nochmal dran erinnern, was ich da gestern eigentlich gesehen habe?
Ja, ist ein komplizierter Film, ne?
Rinderhälften,
ja, wir haben
Tamino, Rinderhälften.
Rinderhälften, ja, Punkt. Inhaltsangabe fertig.
Ja.
Ja, wir haben hier die Geschichte, die dramatische Geschichte von Rocky Balboa, einem kleinen, unbekannten Boxer, der sich irgendwie so durchschlägt in den Slums von Philadelphia. Und diesem Boxer wird durch so ein Marketing-Ding die Chance gegeben, ne, gegen Apollo Creed, den Schwergewichts-Champion im Boxen, wirklich einen Titelkampf austragen zu dürfen, was ihm natürlich dann potenziell jede Menge Geld und Ruhm bringen kann. Und dann muss Rocky eben lernen, an sich zu glauben, obwohl er ja im Grunde nur ein Niemand ist, ne, der nichts kann und ja nur für ein paar Dollar die Woche, ne, da wie ein paar gammelige Boxkämpfe in Hinterhöfen austrägt und nebenbei noch Geld eintreibt für so einen lokalen Gangster. Ja, und gleichzeitig lernt er noch seine Adrian kennen, seine Adrian, ja, deren Liebe er natürlich gewinnen muss. Gleichzeitig, ne?
Ich dachte immer, Adrian wäre der Trainer. Ich dachte immer, dass er da am Ende ohne den Film gesehen zu haben.
Ach so.
Dass er am Ende nach seinem Trainer irgendwie ruft, weil er so unfassbar demoliert ist. So, aber wieder was gelernt.
Ist sein Doktor, genau. Ja. Sein Bestatter.
Ja. Sein Pfleger.
Ja, Adrian kann beides sein, das stimmt, ja.
Ja.
Ja, also eine ganz typische, eine prototypische amerikanische Traumgeschichte und deswegen connected der Film, glaube ich, auch mit so vielen Amerikanern gerade und kam da eben auch so unglaublich gut an. Also der Film hat, glaube ich, 1 Million gekostet und über 200 eingespielt, was wirklich ziemlich unglaublich ist natürlich. Und das war also einer der größten Hits aller Zeiten, ne? Und auch die Folgefilme waren auch ziemlich erfolgreich. Also deswegen wirklich eines der kommerziell erfolgreichsten Franchises ever, soweit ich weiß.
Ja.
Und gerade eben für die damalige Zeit. So, wir befinden uns ja noch pre-Blockbuster, ne? Das dürfen wir ja nicht vergessen.
Ja, ich weiß nicht, ob Rocky so als Blockbuster gilt, aber.
Weil er wird ja eigentlich nie genannt als Blockbuster, ne? Man spricht ja immer von Alien und Jaws so und Star Wars, so, ne? Das kenne ich so als die ersten Blockbuster. Wobei. Also ich glaube, die 200 Millionen war, glaube ich, weltweit, aber ich glaube auch sowas wie 130 Millionen war das auch in den USA.
Und ich meine, gut, also der Begriff Blockbuster kommt ja auch daher, dass die Leute ja wirklich mehrere Blocks lang anstanden, um irgendwie Jaws zu gucken.
Und ich denke gerade, es kann halt sein, dass das an dem Release von dem Film lag, ne? Weil das hat, glaube ich, ein bisschen gedauert, bis der so eingeschlagen ist, so, weil das ja so eine ganz kleine Low-Budget-Produktion war. Der wurde ja gar nicht überall veröffentlicht am Anfang, ne? Der lief ja erst in wenigen Kinos und ich glaube, das ist so ein bisschen schneeballmäßig erst ins Rollen gekommen über Wochen.
Ich habe sowas gelesen wie, da darf man mich jetzt nicht festnageln, aber irgendwie sowas wie der finanziell erfolgreichste Film des Jahres 76 und der zweiterfolgreichste Film des Jahres 77. Also sehr wahrscheinlich dann nach Star Wars. Also, okay, ne, so dieses, ja. Da kann, ich weiß nicht, wann er rausgekommen ist, ob er im Dezember rausgekommen ist oder irgendwie mitten im Sommer, aber dass so ein Film halt über das nächste Jahr hinein so viel oder immer noch so erfolgreich ist oder so erfolgreich wird, wie du gesagt hast, so schneeballmäßig und wahrscheinlich auch so mundpropagandamäßig, das ist wahrscheinlich dann eher Rocky gewesen. Also eher der Sleeper-Hit als jetzt so der Blockbuster, genau, der von Tag 1 alle ins Kino lockt. Ja.
Tja. Ja, und neben Sylvester Stallone haben wir eben, wie schon gesagt, als Apollo Creed haben wir Carl Weathers. Mhm. Und sagt dir der Name Carl Weathers etwas?
Ja, aber ich weiß nicht was.
Er hat halt diese ikonische Szene zusammen mit Schwarzenegger in Commando. Dieser großartige Handshake.
Ah!
Das sind die beiden zusammen. Ja.
Guck an. Ja, natürlich, klar. Weißt du, und in dieses Bild dieser aufeinander prallenden Männerarme, dazwischen steht für mich Stallone.
Weißt du? Dazwischen.
Ja, also ist also so als Dritter im Bunde quasi, der irgendwie noch so die Faust oben drauf legt. Und also das ist so dieses Bild ist für mich auch Stallone. In dieses Bild ordne ich Stallone ein. So. Naja.
Tja.
Aber genau, du hast schon über Carl Weathers gesprochen als Apollo Creed, aber haben wir auch schon gesagt, Sylvester Stallone als Rocky dabei. Aber, und das ist eine Sache, die ich glaube ich schon auch vorher wusste, die ich aber glaube ich erst vor ein paar Jahren das erste Mal gehört und gelernt habe, er hat den Film auch geschrieben. Sylvester
Stallone
hat das Drehbuch zu Rocky geschrieben.
Genau so fing es ja an. Das war ja auch der Grund, warum er letztendlich überhaupt die Rolle bekommen hat. Also das Drehbuch hat er ja, glaube ich, geschrieben, weil er so einen Boxkampf auch gesehen hatte zwischen Ali und irgendeinem anderen Außenseiter, glaube ich, auch so, der dann weiß gar nicht, ob der gewonnen hatte oder so, aber zumindest hat ihn diese Geschichte irgendwie inspiriert, die da wirklich so ähnlich dann eben passiert ist, sodass eben da Muhammad Ali, ne, der große Boxer damals, dass der dann auch gegen so einen Außenseiter gekämpft hat in so einem großen Kampf. Und das hat Stallone eben dann inspiriert, dieses Drehbuch zu schreiben. Und er war ja selber zu der Zeit gerade so eine Art aufstrebender Schauspieler in Hollywood, der aber noch so gut wie keine Projekte bekommen hatte. Mhm. Ich kenne einen Film, den er vorher gemacht hat, diesen komischen, oh Gott, wie heißt der, wie Frankensteins Todesrennen heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Das ist so ganz, ganz fürchterlicher.
Spielt Godzilla mit, oder so, was?
Könnte man denken, bei Frankenstein, ja. Den Spruch werden es nur die wenigsten verstehen, nur Thomas wahrscheinlich.
Liebe Grüße an dieser Stelle, ja.
Ja, nach Opel Gönner, ja. Ja, nee, das ist so ein ganz billiger B-Action-Film mit irgendeinem komischen Autorennen in so einer dystopischen Zukunft, wo halt über Leichen gegangen wird für dieses Rennen, ne, so als komisches Medienspektakel oder was auch immer. Und da hat er auch so eine kleine Rolle. Mhm. Da spielt er, die Hauptrolle spielt dieser, ich komme gerade nicht auf ihn hier, wie heißt er? David Carradine, genau, hier aus Kill Bill. Mhm. Weil der war damals ja auch so ein B-Movie-Star in Anführungsstrichen. Ja, also das ist der einzige Film, der, glaube ich, was ich ein, zwei Jahre vorher rauskam, den ich mal gesehen habe. Und ich glaube, er hatte sonst noch so zwei, drei kleine andere Projekte gemacht, die mir aber auch gar nichts gesagt haben. Ja, also genau, berüchtigt ist ja, glaube ich, der allererste Film, wo er auftaucht, was so ein Softcore-Pornofilm ist, den er, glaube ich, nach eigenen Angaben für eine 200-Dollar-Gage gemacht hat. So, und gerade der Film wurde nämlich später dann umbenannt in The Italian Stallion, was ich immer sehr schön finde. So aufgrund seines Ringnamens hier aus Rocky. Und so, weil eben, als dann ein paar Jahre später Rocky so groß wurde, dachten die Leute da, oh, wir haben hier diesen komischen billigen Schundfilm.
Und da kleben wir sein Gesicht, spielt. Genau, sein Gesicht ganz groß aufs Cover. Genau, ja.
Ja. Was ich nur weiß von den anderen Filmen ist, dass er, glaube ich, immer so eine ähnliche Rolle auch gespielt hat wie hier. Also so ein einfacher Typ aus ärmlichen Verhältnissen, so weil er eben auch so ein bisschen so aussieht, ne? Er hat ja nicht so die riesige Range jetzt als Schauspieler, aber er passt halt, glaube ich, sehr gut so in diesen Stereotyp-Charakter. Ne? So dieser einfache, aber liebenswerte Typ um die Ecke. Mhm. So, das war so sein Ding. Und dann meinte er eben so, warum mache ich das jetzt nicht in ein Skript? So, warum verwandle ich diese Figur nicht in ein Skript und spiele dann eben selber auch die Hauptrolle? Mhm. Nur da hatten eben die Produzenten natürlich Schiss, so, weil du hast dann dieses Drehbuch, was wohl sehr gut ankam, so in den Produzentenkreisen, aber jetzt einen unbekannten Typen zu nehmen, ne, der halt fast gar keine Erfahrung hatte vorher, da haben sich eben viele gegen gesträubt, aber Stallone war dann wohl hartnäckig genug, das wirklich durchzusetzen, dass er selber die Hauptrolle bekommen hat. Mhm. Und das hat sich natürlich dann letztendlich so gut ausgezahlt, wie man sich's nur wünschen kann, weil ihm das seine ganze Hollywood-Karriere beschränkt hat im Nachhinein.
Ich habe auch irgendwie gelesen, dass, ich weiß nicht, Studio oder Produzenten oder wer auch immer, aber dass die den Film wohl an einen anderen Film so ein bisschen angedockt und mitgerechnet haben. Und dieser andere Film, ich weiß nicht mehr, was das war, aber der sollte eigentlich der Hit werden und Rocky so ein bisschen so im schlimmsten Fall so ein bisschen durchfüttern und durchschleifen. Aber es war genau andersrum. Also Rocky wurde der Hit, der dann diesen anderen Film, der gefloppt ist, so quasi mit durchgeboxt hat, also mit durchgefüttert hat, so in Sachen Finanzen und Abrechnung und so. Und ja, zu Stallone, was ich halt auch schon wusste und gelesen hatte, und was hier ja auch auffällt und in seinem Spiel ja auch auffällt, er hat halt, ich glaube, das war irgendwie so eine Folge seiner Geburt, also da gab es, glaube ich, irgendwie Komplikationen bei seiner Geburt, und er hat halt, ich glaube, ich weiß nicht, ob es die linke Gesichtshälfte oder nur die linke Mundhälfte, aber die ist halt so gelähmt. Und dadurch spricht er eben auch so, wie er spricht. Was natürlich dann eben, also kann ich mir vorstellen, dass es beim Casting der Hauptrolle vielleicht auch so ein bisschen Bedenken gab, weil klar, er so ein bisschen nuschelt und so diese ganz eigene Art des Sprechens und des Spielens hat, eben aufgrund dieses Vorfalls. So. Was ja, ihn aber auch wieder so ikonisch macht, ne? Also Stallone.
Genau,
Stallone.
Das ist es nämlich, ne? Das ist halt so das Risiko.
Ja.
Ja, aber das gibt ihm natürlich was Besonderes, genau. Und gerade in so eine Rolle des einfachen Typen passt das natürlich total gut rein.
Ja.
Wenn du ihn jetzt als den strahlenden Helden casten willst, dann kann das halt auch mal ein bisschen albern werden. So, das haben wir dann eher bei Judge Dredd gesehen in den 90ern, den ich aber auf jeden Fall noch mehr liebe als Rocky auf seine obskure Weise.
Ich würde sagen, aus anderen Gründen, glaube ich.
Ja, also Judge Dredd ist mein Lieblingsfilm mit Stallone, aber wie gesagt, auf eine völlig andere Art und Weise, wie das Rocky ist.
Dann haben wir noch im Regiestuhl John G. Avildsen, der auch, ich weiß nicht, hast du mal Karate Kid geguckt?
Das wollte ich gerade sagen, das ist eine meiner großen Bildungslücken. Oh. Den habe ich nämlich echt noch nie gesehen und das lag immer so ein bisschen daran, so weil man, das ist ja so wie bei dir mit Rocky, man kennt halt so die ikonischen Momente irgendwie schon und wenn man ihn dann eben nie gesehen hat in der Jugend, dann fragt man sich irgendwann, ah, muss ich den jetzt irgendwie noch nachholen und deswegen ist es noch nie passiert bisher,
und,
aber es wird sicherlich irgendwann noch passieren.
Und auch so ein bisschen die Frage, ist es nicht vielleicht auch schon zu spät dafür? Habe ich den kritischen, also ne, funktioniert der Film in einem bestimmten Altersspektrum und dadurch, dass ich raus bin aus diesem Altersspektrum, komme ich da vielleicht gar nicht mehr so sehr rein?
Vermutlich, ne? Denn
also ich habe ihn auch nicht gesehen.
Das wird wohl kein neuer Lieblingsfilm werden.
Karate Kid habe ich auch noch nicht gesehen, aber ja.
Das wäre eher so eine Pflichtsichtung, ne, um mal die Lücke zu schließen. Ja, aber im Gegensatz zu dir, wo du ja eben meintest, du dachtest immer, das Drehbuch wäre gar nicht von Stallone. Ich dachte immer, der erste wäre auch noch von Stallone directed. Mhm. Also, dass er alles drei gemacht hätte. Aber das hat er ja erst beim zweiten dann gemacht. So, also deswegen, dass dann ein anderer Regisseur mit dran war, das wusste ich gar nicht. Und dieser Regisseur, den haben sie beim vierten ja dann auch nochmal wieder eingesetzt. Mhm. Aber bei Teil 2 und 3, glaube ich, war Stallone dann im Regiesessel. Beim zweiten auf jeden Fall, beim dritten bin ich mir auch gar nicht sicher.
Ich glaube auch, dass Stallone, ich weiß nicht, wie die Creed-Filme, nee, die Creed-Filme werden da, glaube ich, ein bisschen rausgerechnet, aber ich glaube, er hat nur bei zwei Filmen nicht selber Regie geführt und das wird dann wahrscheinlich.
Aber die Creed-Filme sind halt von einem anderen, das weiß ich auch. Und bei dem Rocky Balboa war er auch in der Regie. Mhm. So, ich habe gerade nochmal geguckt, ja genau. Also der dritte ist auch von ihm. Ja, also beim vierten ist er wohl auch noch als Director gecredited sogar. Also dann, das
ist der fünfte oder was, den er nicht?
Nee, der fünfte ist dann wohl von beiden. Nee, aber hier steht er. Nee, oder doch, du hast recht, dann ist es wohl doch der fünfte. Ach, bei dem komischen fünften haben sie dann doch wieder einen anderen Regisseur genommen. Ja, also der fünfte, das ist schon bemerkenswert.
Ja, das ist doch auch der Regisseur des ersten, ja.
Ja, dann war das beim fünften Teil, okay. Ja. Haben wir es zusammen jetzt.
Ja, und Ryan Coogler hat den ersten Creed gemacht, der dann auch später Black Panther gemacht hat.
Richtig, ja.
Da schließen sich auch wieder ein paar Kreise. Und dann haben wir noch...
Hat er immerhin einen guten Film gemacht.
Und dann haben wir noch Talia Shire als Adrian dabei, die die Geliebte im Laufe des Filmes von Rocky. Und wir haben Burt Young als Pauly dabei, der Trainer, glaube ich, ist. Ne? Trainer in diesem
Boxing... Das ist,
ah nee, stimmt. Nee,
das ist ein anderer. Nee, genau, Burt Young, der Pauly, das ist der Bruder von Adrian.
Stimmt.
Und der wird dann später so ein bisschen sein Manager. Aber vor allem ist er einfach das nervige Arschloch, was sich durch die ganze Reihe dieser Filme immer und immer wieder durchzieht. Ja. Und in irgendeinem Teil der Filme stirbt er dann irgendwann mal und ich war da echt so, yay, endlich. So.
Ja, stimmt.
Also ich konnte diese Figur noch nie leiden. Für mich hat die immer nur genervt. Also im ersten Film ist allerdings noch ein bisschen anders, weil im ersten Film hat die Figur noch eine gute Funktion. Weil sie stellt im Grunde das dar, was aus Rocky werden könnte, wenn er halt irgendwie aufgibt. So, weil dieser Pauly ist einfach so ein Typ, ne, der sich halt hängen gelassen hat, der genau aus dieser gleichen Ecke, aus diesen Slums kommt und er ist einfach ein völliger Mistkerl. Ne? So wie er halt mit seiner Schwester umgeht, das merkt man ja sofort, das ist einfach nur widerlich. So, und das ist halt so eigentlich ein guter Gegenentwurf, ne, zu der Figur von Rocky, weil wir halt sehen, was ist eigentlich sein Umfeld, ne, gegen das er sich stemmen muss, um da rauszukommen. Ja, aber später dann in der Reihe ist ja irgendwie immer so dieser nervige Ballast noch vom Anfang, der eigentlich auch keine wirkliche Funktion mehr hat. Und immer wenn er auftaucht, bin ich nur genervt. So. Naja. Ja, Burt Young kennt man sicherlich aus vielen Nebenrollen in zig Filmen. Und die Talia Shire, die war mir nicht mehr bekannt, obwohl sie wohl im Godfather auch dabei ist. Aber hatte ich nicht mehr auf der Kappe.
Hast du sie hinter den großen Brillengläsern einfach nicht erkannt?
Wahrscheinlich, ja. Ja, ihre Figur ist auch durchaus übertrieben geschrieben am Anfang, würde ich sagen. Also so weniger Persönlichkeit geht erstmal nicht so. Ja, sie ist schüchtern, okay, I get it. Aber das wird dann ein bisschen besser im Laufe der Reihe.
Ja, also ich würde auch schon sagen, im Laufe des Filmes.
Ja, das auch schon, ja.
Also,
und sie haben auch diese schöne Szene da dann später in diesem Schlittschuhladen da. Das finde ich auch echt klasse, weil da habe ich dann auch gesehen, so ein Making-of, weil eigentlich sollte das so eine typische Szene werden, wie man das sonst so kennt. So, sie gehen eben zusammen Eislaufen, ne, mit so einer, in so einer Eisanlage, wo dann zig Leute gerade auch am Eislaufen sind, so eine typische Szene, die man auch aus anderen Filmen kennt. Nur aufgrund dieser Budgetprobleme konnten sie sich das gar nicht leisten, da so eine Szene zu drehen mit zig Leuten. Und deswegen mussten sie das eben dann so umschreiben, dass sie dann gesagt haben, okay, sie wollen eigentlich dahin, aber der Laden ist gerade zu und Rocky muss dann den Typen darüber reden, dass sie einmal kurz zusammen aufs Eis dürfen. Und im Nachhinein ist es eigentlich viel schöner dadurch, finde ich, weil es so eine viel besonderere und ein bisschen intimere Szene wird dadurch, ne? Und nicht so eine typische Klischee-Liebesfilm-Szene, so, ah, sie gehen Eislaufen zusammen.
Ja, das charakterisiert die beiden und Rocky auch in dem Moment ein bisschen.
Genau, weil sie sind auch beide so eine Outcasts, ne? So beide so eine von der Gesellschaft Verstoßenen und deswegen finden sie dann zusammen. Ja. Das hätte man noch ein bisschen schöner vielleicht rausarbeiten können, aber so im Ansatz ist das ja schön gemacht.
Aber es ist vor allen Dingen auch er, der sie beeindrucken will. Ne? Also das ist ja viel beeindruckender, so Eislaufen zu gehen und so diese besondere, also das macht diesen Moment besonderer, als einfach zu sagen, wir sind hier ein Pärchen unter vielen. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Wir können auch gerne, lass uns gerne auch mit den beiden vielleicht einsteigen. Ich dachte mir sowieso, dass wir uns auch mit den Figuren zuallererst auseinandersetzen können, weil die Figuren natürlich so wichtig sind und Rocky an allererster Stelle natürlich sehr wichtig ist, aber wir können auch gerne schon mal so mit dieser Beziehung der beiden anfangen, weil ich da am Anfang auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe da ein bisschen genauer drauf geguckt und hatte da so meine Befürchtung bei den beiden. Gerade wie du gesagt hast, so sie, also diese erste Szene mit den beiden da in der Tierhandlung. Ne, er kommt da rein, er quatscht wieder so viel, er ist da so ein bisschen so er spielt da so ein bisschen, ne, und lässt da.
Also macho ist er nicht. Ich weiß auch nicht, wie man das so richtig benennen kann. Er will halt sie ein bisschen beeindrucken, ne, er will sich interessant machen, deswegen erzählt er immer ein paar Witze, ne, und redet einfach ein bisschen mit ihr, um einfach ins Gespräch zu kommen.
Genau.
Aber sie ist eben sehr schüchtern, sie antwortet immer kurz und blockt das eher so ab.
Genau. Und trägt dann halt auch diese dicke Brille und wie du sagst, ist schon sehr mauerblümchenhaft geschrieben und dargestellt und aber diese Szene zeigt schon gleich, okay, Rocky hat Interesse an ihr und er bezirzt sie da so ein bisschen. Mal gucken, was da noch passieren könnte und wird. Und dann gibt's ja da diese Szene mit dem Pauly, dass Rocky da irgendwie zu denen mit nach Hause kommt und der Pauly schmeißt die Adrian irgendwie raus, weil Rocky unbedingt mit ihr eben auf ein Date will und dann eben Schlittschuh laufen geht. Fand ich auch schon sehr, sehr merkwürdig, diese Szene. Einfach, also wie Pauly sie behandelt, wie du sagst, ist alles andere als angemessen. So. Ich weiß nicht, wie dir das ging, wie du das wahrgenommen hast, aber.
Ja, sehr ähnlich. Ne? Er brüllt sie da ja total an, so hier, dass sie ja wie nie aus dem Haus ginge und wie viel zu schüchtern sei und so. Ne?
Schmeißt den Truthahn an Thanksgiving irgendwie aus der Tür und sagt so, jetzt kannst du auch gehen, weil dein blöder Truthahn ist jetzt hier auch irgendwie verkocht und vergart und jetzt hau mal ab hier und da ging es halt schon so los, dass ich dachte, oh Gott, jetzt. Wo sind wir hier? Was ist das jetzt hier? Was ist das für eine Dynamik und Beziehung der beiden? Und was für eine denkbar schlechte Ausgangslage für eine Beziehung mit Rocky kann das jetzt hier werden? Und gerade auch wie sie, also ich fand das halt sehr, eigentlich auch wieder sehr interessant und sehr, sehr schön im Hässlichen erstmal, wie sie dann einfach aus diesem Zimmer schon so geschniegelt und gestriegelt rauskommt mit so einer Haltung, mit so einer stolzen Haltung. Schweigsam, aber stolz, die halt so sagt, also die für mich so aussah wie, ich halte das hier gerade aus. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber es war schon so, das wirkte auf mich wie, das ist nicht das erste Mal, dass der alte Kerl hier so durchdreht und mich so behandelt, aber stiller Protest trifft es vielleicht am besten. Und so tritt sie aus ihrem Zimmer heraus, geht am Anfang auch mit Rocky vor die Tür und durch die Nacht und das war schon so mein Eindruck von also das ist mir einfach aufgefallen. Ich habe schon gemerkt, das ist eine sehr merkwürdige Art, ein erstes Treffen und eine mögliche Beziehung irgendwie aufzubauen. Und dann hatte ich so ein bisschen Angst, als es dann halt weitergeht und Rocky die ganze Zeit sie so bezirzt und so umgarnt in seiner sehr einfachen Art und dann lädt er sie ja zu sich nach Hause ein und sie ziert sich ja auch sehr und will das eigentlich gar nicht, aber kommt dann ja mit ihm mit. Und dann hatte ich da so ein bisschen, also einfach die Art, wie er auch auftritt, da hatte ich so ein bisschen Angst, dass es dann eher so eine übergriffige Geschichte wird. So, ne, weil sie deutlich sagt, nein, ich will das eigentlich gar nicht und nein, ich möchte das eigentlich gar nicht. Und ich habe schon langsam mit den Augen gerollt, wie ich dachte, okay, jetzt sind wir wieder in den 70ern und jetzt geht's nur darum, irgendwie die Frau, den Willen der Frau so lange zu brechen, bis sie es dann auch will. Und da muss ich sagen, war ich ein bisschen beruhigt, weil die Art und Weise, wie die beiden zueinander finden, dann doch relativ zart und relativ unklischeehaft und auch ein bisschen schön war. Und eben nicht so, es ging halt nicht darum, dass er der Macho-Macker ist, der einfach nur tut, was er will, sondern die beiden haben dann so ihren Moment, als sie eigentlich gehen will. Und er sagt, was er tun will. Er sagt, dass er sie küssen will und die beiden küssen sich und dann entsteht da auch was zwischen den beiden, was ich dann durchaus irgendwie auch ganz schön fand.
Ja, vor allem vorher klappt es ja auch nicht, wenn er da so ein bisschen seine Macho-Tour eher durchzieht. Also das, ich sag manchmal immer so im Scherz, so die perfekte Blaupause, wie du eine Frau kennenlernen kannst, so eine, das ist Rocky. Er geht dann halt mit ihr so durch die schäbigen Straßen von Philadelphia und erzählt halt, wie ihm noch nie die Nase gebrochen wurde, ja, so in seiner Amateur-Boxkampf-Karriere. Und dann geht er halt mit ihr nach Hause und dann zieht er da irgendwie seine Jacke aus und hat dann sein schmieriges weißes Unterhemd an.
Ne? In dem Drecksloch, was sein Zuhause ist.
Ja, genau. Also super knuffig. Und so, sie hört sich das ja alles an und macht das ja auch alles mit, ne? Aber ist halt trotzdem immer noch so am Zögern. Aber genau wie du sagst, erst an diesem Moment an der Tür, wo er dann genau sagt, so hey, so ich würde dich jetzt gern küssen, wenn du willst, aber du musst mich auch nicht küssen, sondern dann küsse nur ich dich und dann gucken wir mal oder so. Ne? So dann finden die beiden ja wirklich zum ersten Mal zueinander. Also vorher ist er ja selber auch einfach ganz tölpelhaft dabei. Und das ist ja irgendwie auch das Charmante eben, dass er halt nicht so ein Typ ist, der halt sofort so jede Lady haben kann, wenn er es denn nur will, sondern er stellt sich ja wirklich auch einfach irgendwie ein bisschen wie ein Trottel an und wusste ja vorher auch schon gar nicht, was er noch machen soll. Das sagt er dem Pauli ja vorher aus. Oder? Jeden Morgen, jeden Abend gehe ich da in die Tierhandlung und erzähle ihr irgendwas und ich kann machen, was ich will. Ne? Sie redet ja nicht mit mir. Also durchaus eine ungewöhnlichere Ausgangsposition. Und das ganze Setting auch so mit dem Pauli zusammen, das ist auch durchaus mutig, finde ich, vor dem Film. So, weil also diese Figur von Pauli ist halt schon echt widerlich am Anfang. Also das ist jetzt nicht so ein Feel-Good-Movie, so wie das anfängt. Also da sieht man schon so diese Nachbarschaft da, die Rocky hat. Also da willst du nicht leben. Und das ist im Grunde noch jemand, der ihm nahe steht, ja.
Und genau, und was mir dann auch gefallen hat, ist, dass Pauli auch von dem Film und von der Handlung als etwas als ein negativer Mensch dargestellt wird. Ne? Also, dass der Film jetzt nicht irgendwie das verharmlost oder irgendwie so abwimmelt und sagt, ha, unser Pauli, unser Alkoholiker, Schluckspecht, vielleicht noch Frauenschläger, so. Ach, den müssen wir aber eigentlich irgendwie auch ganz lieb haben, den Pauli, sondern nee, der dreht wirklich durch. Der hat, wie du sagst, er ist dieser Gegenentwurf, aber es geht eben auch darum, also ich fand das dann auch sehr eindrucksvoll, als Adrian, also als Pauli sich da irgendwie, also als er da irgendwie in dieser Wohnung durchdreht und um sich schlägt, aber
mit dem Baseballschläger dann später.
Baseballschläger auch, ne? Und als Adrian Kontra hält und wirklich auch ihn packt und sagt, was soll ich denn noch tun? Ich koche, ich putze, ich bin hier für dich da und ich tue, was du von mir willst und trotzdem gehst du noch so scheiße mit mir um. Was ist nur los mit dir? Und dieser Moment war zum Beispiel gut und wichtig in dem Film und da dachte ich dann halt, also weil in meinem Hinterkopf halt eben so, naja, Stallone hat das Drehbuch geschrieben, der wird sich wahrscheinlich sehr stark auf seinen Rocky und seine Figur konzentrieren, die er da selber schreiben will. Und sich vielleicht auch selbst sehr stark in diese Rolle schreiben. Mal gucken, wie er dann eben, also die wichtigste, die einzige Frau in diesem Film schreibt. Ist sie jetzt einfach nur die Erfüllung seiner Träume? Ist sie jetzt nur eine Projektionsfläche? Welche Rolle nimmt sie da ein? Und wie sieht diese Liebesgeschichte zwischen den beiden aus? Und da kann man, also würde ich schon sagen, ja, das ist schon irgendwie auch aus so einer männlichen Perspektive geschrieben. Das spürt man schon auch in dem Film. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Stallone da den ein oder anderen weiteren Gedanken bezüglich auch dieser Figur gemacht hat, als andere Filme dieser Art, dieser Zeit das für nötig halten würden. Und wie gesagt, also Adrian hat mir schon auch ganz gut gefallen und umso schöner natürlich auch am Ende, werden wir ja auch noch intensiver drüber sprechen, also der Endkampf und das eigentliche Ende, dass sie auch irgendwie, dass sie das Ende auch darstellt. Das fand ich, das hat mich durchaus überrascht und fand ich sehr, sehr schön, dass es auf einmal irgendwie darum geht, was zwischen Rocky und Adrian ist. Und nicht, dass er der größte Held aller Zeiten wird und der Champion das, und die Millionen.
Das ist eigentlich echt schön, ja. Also der Moment wäre auch noch schöner, wenn es nicht noch 7 Fortsetzungen geben würde. Eigentlich, ne, wenn das Ganze die einfach so endet. Kenne ich ja noch
nicht, klar. Also, ja. Ne, aber für den Moment, so wie er ist, fand ich das schon ganz gut.
Ja, aber das ist so ein typisches Ding, was Fortsetzungen hier wieder machen. Sie relativieren diesen Moment einfach ein bisschen. Ne, so, man kann vielleicht sagen, es ist ein bisschen kitschig, okay, kann man schon sagen. Klar. Aber es ist aber einfach auch schön, wenn du wirklich dann, also er kämpft ja im Grunde die ganze Zeit, also er trainiert auf diesen einen Moment hin, ne, diesen großen Meisterschaftskampf zu gewinnen und dann hat er es geschafft und das Erste, an was er eben denkt, ist halt sie und nicht jetzt irgendwie, dass er den Titel hat oder dass er den Typen besiegt hat ihn ja noch nicht, aber er hat dann das Unentschieden gehalten, was für ihn der große Sieg war und das ist einfach schön, dass es so endet eben, klar, ikonisch, klassisch.
Und das ist halt eben auch dann so das große Motiv, das hast du ja auch schon in deiner Inhaltsangabe so gesagt, also es geht ja um den amerikanischen Traum, um die Erfüllung der Träume, das Ausleben, das Finden, das Perfektionieren von Talent, von Fähigkeiten, von Möglichkeiten, darum geht's ja eben hier sehr stark.
Aber jeder kann Schwergewichtschampion werden, wenn er vorher schon Boxer ist und durch Zufall ein Angebot bekommt. Geht, um den Titel zu boxen.
Nee, eben nicht so ganz, aber auch. Aber also was ich auch interessant fand, da habe ich mich jetzt nicht noch weiter eingelesen, aber es scheint ja auch eine sehr starke Einwandererperspektive zu sein. Ne? Also diese italienischen Wurzeln da bei Rocky, die sind's ja auch, und da habe ich mich jetzt zum Beispiel auch nur so in Details gefragt. Er taucht ja an Thanksgiving bei Paulie und Adrian auf und hat das ja gar nicht so auf dem Schirm, dass Thanksgiving ist und deswegen steht sie in der Küche und hat diesen Truthahn da im Ofen und will ja eigentlich dieses amerikanische Fest feiern und weil das sagt sie ja irgendwie zu ihm, die gehen ja vor die Tür, die gehen ja nach draußen, die sind unterwegs und sie sagt ja irgendwie, glaube ich, sowas zu ihm so im Sinne von, na, da hast du dir mit Thanksgiving ja den richtigen Tag ausgesucht, um mich hier auszuführen. Und dann sagt er, naja, für mich ist es nur irgendein Donnerstag. Habe ich eben so gedeutet, dass er noch so diese, also, ne, also, dass er eben diese italienischen Wurzeln hat und vielleicht auch gar nicht so sehr angekommen ist und sich angekommen fühlt, dass er jetzt anfängt, diese amerikanischen
Wurzeln. Genau das ist es, ne? Genau das ist es halt. Ne? Man weiß ja gar nicht so genau, was seine Vergangenheit ist. Das ist ja, glaube ich, nicht so richtig, oder? Mit seinen Eltern oder so, was da war oder wie lange er irgendwie in Amerika ist.
Nee, habe ich jetzt auch nicht so mitbekommen. Aber interessanterweise, weil ich das eben so in politischen Diskursen so teilweise mal so aufgeschnappt habe, aber das halt so auch das Thema, also dass halt italienische Einwanderer auch lange Zeit gar nicht als in Anführungszeichen weiße Amerikaner galten, ne? Also weil jetzt in Amerika ja so dieser große mit Trump so dieses große Make America Great Again als Kodierung für White Supremacy und wir Weißen gegen alle anderen Nicht-Weißen und dass eben italienische Einwanderer lange Zeit als nicht weiß galten, also nicht.
Ja, in da gab es ja auch immer sehr viel diese Mafia-Vorurteile dann gleich,
genau,
ne? So
genau, und das ist halt im Laufe der Zeit, dass die sozusagen Teil dieser weißen Gruppierungen sozusagen dann erst irgendwann galten. Also dass das Weißsein sich im Laufe der Jahrzehnte auch immer wieder anders definiert, nämlich eigentlich in der Regel so, dass irgendwie eine Mehrheit zustande kommt und dann ist egal, wen man vorher irgendwie doof fand, weil jetzt geht's darum, irgendwie eine Mehrheit zu sein. Und klar, dann sind Italiener jetzt auch irgendwie weiße Amerikaner, Punkt aus Ende. Aber das habe ich dann so ein bisschen aufblitzen sehen, dass halt eben so dieses, also nicht nur der amerikanische Traum, der da irgendwie Thema ist, sondern der amerikanische Traum eines italienischen Einwanderer oder Einwandererkindes, dieser Traum ist, der da thematisiert wird. Fand ich durchaus bemerkenswert und interessant.
Ja, und auch das, also diese politische Dimension ist durchaus vorhanden in dem Film, auch wenn da vieles, ne, eher so in Nebensätzen stattfindet oder implizit ist. Aber das sieht man ja auch ein bisschen an dem Apollo Creed, ne, an Rockys Gegenspieler,
ja, ja,
wie er sich gleich, also wie man ihn auch kennenlernt als Zuschauer, ne, da sieht man ja gleich, wie er sich da im Fernsehen inszeniert und er spielt da ja auch schon mal so sehr stark mit den Medien und spielt da auch immer gleich so diese Weiß-Schwarz-Karten aus, ne, und wenn dann die Reporter eben so Fragen stellen, was das denn jetzt heißen würde, wenn er gegen den Weißen kämpft in dem Titelkampf, dann hat er immer eine schnippische Antwort parat gleich. Also da sieht man schon, das ist durchaus ein Thema im Drehbuch, ne? Nur es ist halt aber selten explizit, was durchaus interessant ist, ne? Und weil es ist ja schon noch ein persönlicher Film, ganz klar, vordergründig, aber es hat diese politische Ebene, die eben mitschwingt und hier und da durchkommt. Und das macht das Ganze eben ein bisschen reicher. Ja. Und ich mag auch den Apollo Creed durchaus gerne als Gegenspieler. Und das ist leider was die Fortsetzungen später etwas verloren haben. So, weil Apollo Creed ist einfach eine coole, ikonische Figur, der nicht einfach so der Evil Bad Guy ist. Ne? Man versteht halt, wer das ist. So, man weiß eben, dass der Typ sich auch hochgearbeitet hat. Also Rocky spricht ja am Anfang auch in den höchsten Tönen von ihm. Und wir sehen dann eben, okay, er hat einfach nur so diesen Hunger nicht mehr. So, weil er ist halt schon ganz oben und da hast du ja auch ein paar Szenen, wo das dann sehr schön gemacht ist. Oder im Hintergrund sieht man gerade so ein Interview von Rocky, ne? Ja. Und der eine, so ein Trainer von Apollo Creed, guckt das dann gerade sich an und sagt hier, hey, also vielleicht solltest du dir das doch mal angucken. Der Typ scheint gar nicht so schlecht zu sein. Ja, und Apollo Creed guckt gar nicht hin und macht gerade seine Steuererklärung. Ja, so.
Das ist die Geschichte auch mit den Rinderhälften. Das fand ich auch in der Inszenierung total toll, ja, weil die Kamera zoomt heraus von diesem Fernsehbild und im Fernsehen ist Rocky halt dabei, die Rinderhälften dazu malträtieren und zeigt halt, mit welchem Willen und mit welchem Einsatz er sich vorbereitet. Also er will gewinnen und dann fährt diese Kamera immer weiter zurück und dann sehen wir halt, dass dieser Fernseher im Hintergrund stand und in diesem Raum im Vordergrund irgendwie die Geldscheine gezählt werden und die Zigarren geraucht werden und so sinngemäß so, naja, ne, welchen Porsche kann ich mir jetzt als nächstes leisten? Und genau in diesem Setting dreht sich dann eben der eine Trainer da irgendwie um und sagt, hier, pass mal auf, Apollo, also guck dir deinen Gegner noch doch mal genauer an. Und der ist aber so distanziert von dem eigentlichen Thema oder dem eigentlichen Wettkampf oder dem eigentlichen Sport oder dem eigentlichen, also wie du sagst, der ist halt schon so satt, dass er gar nicht mehr der Sache selbst verfallen ist, so wie Rocky das ist. Deswegen trainiert er da mit diesen Rinderhälften. Der hat halt nix, aber der will gewinnen. So.
Ja.
Und das muss Apollo nicht mehr, weil der hat schon alles. Und da zeigen sich auch diese gegenseitigen Welten so toll.
Ja, das, und ich mag solche Momente immer total gerne. Das ist wie bei Gattaca am Ende, denke ich gerade dran. Den kennst du auch, ne?
Nee, leider nicht.
Oder? Nee. Kennst du nicht? Ah, du kennst auch nichts, ey. Aber ich hab auf jeden Fall schon mal von der Szene erzählt hier in irgendeiner Episode, weil ganz am Ende, also bei Gattaca geht's ja darum, ne, in so einer Welt in der Zukunft, wo halt so genetisch perfekte Menschen so geschaffen werden. Also immer wenn du ein Kind kriegst, dann wird so durch Technologie erzeugt, dass das beste genetische Modell da rauskommen kann, quasi, was möglich ist. Und da hast du dann Ethan Hawke als Hauptfigur, der noch einer der altmodisch geborenen Kinder ist. Mhm. Und sein großer Traum ist halt immer da, Astronaut zu werden. Aber er darf es halt nicht, weil er halt nicht in diese elitäre Menschengruppe gehört. Und deswegen darf er da halt irgendwie nur den Flur fegen. So, und dann schleicht er sich in diese Raumfahrtbehörde rein. So, darum geht's halt in dem Film. Aber es gibt halt so einen Moment gegen Ende in dem Film, den ich so super gerne mag und der so einer der schönsten Filmmomente ist, die ich kenne. Weil da geht er mit seinem Bruder dann zusammen an den Strand und sein Bruder ist halt auch so ein genetisch modifizierter Mensch. Und die schwimmen dann halt irgendwie um die Wette. Und es ging halt immer darum, dass er halt nie eine Chance gegen ihn gehabt hat, ne, weil seit Kindestagen war sein Bruder ja immer der quasi das Perfekte war, ne. Aber in dem Moment, dann schwimmt er halt raus und er ist halt einfach nur so getrieben von all seinem Frust, was er halt in seinem ganzen Leben immer erfahren hat, dass er einfach wie so ein Bekloppter einfach nur schwimmt und ihn deswegen halt schlägt, weil er einfach, ne, durch diesen Willen halt noch das allerletzte aus im Grunde seinem unperfekten Körper oder so rausholen kann, was der andere halt nicht schafft. Ne, der andere hat vielleicht formal die besseren Voraussetzungen, ne, aber dieses Feuer, das, was Ethan Hawkes Figur eben hat, das hat sie dann nicht. Und genauso ist es hier halt auch. Und es ist einfach eine schöne Art, wie man hier so ein Willen im Grunde machen kann. Also man kann ja fast sagen, ist es überhaupt ein Willen, So richtig eigentlich nicht.
Er hat ja keine bösen Absichten, wie du schon gesagt
hast. Deswegen nämlich, ne? Und das ist halt das Schöne dabei. Und was ich eben meinte, das haben sie leider im Laufe der Reihe ein bisschen aus den Augen verloren. Also im zweiten Teil geht's halt wieder darum, dass er dann das Rematch will. Also da kämpfen die nochmal gegeneinander.
Aber was dann die sich ja eigentlich versprochen haben, soll nicht passieren.
Natürlich, ja, das war ja auch klar, so, ne, dann, wenn das dann kommt. Also darum geht's dann eben im zweiten, typisches Sequel. Und im dritten ist das dann ganz, einerseits ganz schön, dass die beiden dann auch so eine Freundschaft entwickeln, ne, also dass der Apollo Creed dann auch so ein bisschen auf Rockys Seite eben kommt. Nur das Blöde ist halt so in Rocky 3 und 4, also der Villain ist halt wirklich so die stumpfsinnigste Art, die du dir vorstellen kannst. Da hast du eben Mr. T und der ist halt immer nur so, der ist halt echt das Ultra-Tier. Ja, und sagt so, ich mach dich platt, du bist so ein Penner und so. Also so ist er halt. Ja, und im vierten Teil hast du dann den gezüchteten Superboxer Ivan Drago, der nur sagen kann, I must break you. Ja, so, das ist halt einfach dumm. Ne? Und da hast du halt mit Apollo Creed eine Figur, die halt viel, viel cooler ist und auch ein paar Facetten hat. Und einfach, dass sie sich so von dem Gegner im ersten Teil dann zu einem Freund entwickelt im Laufe der Zeit, ist eine schöne Entwicklung. So, und ich mag Carl Weathers auch gerne als Schauspieler, der hätte auch durchaus mal mehr große Rollen spielen können. Also, ja, den möchte ich auf jeden Fall da nochmal positiv herausstellen hier. So, da können wir vielleicht nochmal ein bisschen zur Inszenierung kommen.
Ja.
Weil die ist auch, also die ist auch echt schöner, als ich das noch in Erinnerung hatte. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, weil ich muss ja erstmal immer sagen, ich war halt generell nie so ein riesiger Freund der 70er. Natürlich gibt's auch zig Filme aus den 70ern, die toll sind, klar, Apocalypse Now und so, das ist ja auch einer meiner Lieblingsfilme. Aber ich finde generell sehen 70er-Filme häufig ein bisschen billig aus. Also gerade wenn es so um Filme geht, die so in der Stadt spielen, so wie hier. Und das ist oft was mich so ein bisschen abturnt, weißt du? So, weil wenn du in den 80ern so ein Setting hast, sieht das halt viel besser aus meistens. So in dieser Post-Blockbuster-Ära, ne, da haben die Filme einfach im Durchschnitt ein höheres Budget. Allerdings hier hat mich das echt positiv überrascht, wie gut man hier trotzdem noch mit Kamera und Einstellungen gearbeitet hat, obwohl ja offensichtlicherweise kaum Budget da war und du konntest hier natürlich jetzt nicht so super geile Locations haben. Also du hast halt eben sehr, sehr echte Locations. Ne? Du bist ja dann am Hafen oder in wirklich alten, dreckigen Straßenzügen. So, aber mit diesem Steadicam-Einsatz, den haben sie auch in der Dokumentation darüber ganz schön dargestellt, da kann man einfach eine Menge mitmachen dann. So, da hast du eben die Vorteile von so einer Handheld-Cam, aber gleichzeitig ist es nicht so wackelig und du kannst eben auch manche Szenen filmen, die du mit einem normalen Tracking-Shot, also mit einer Kamera auf einer Schiene nicht hinkriegen würdest.
So wie die Stufen.
Wie die Stufen, ne? Wie die Rinderhälften-Szene, wo die Kamera einmal auch so durch die Rinderhälften durchgeht, ne? Also das ist echt schön, ja. Ja, gerade bei den ikonischen Stufen, ne, da musste der Typ ja dann mit der Kamera auch mit da hochjoggen und am Ende dann nochmal Rocky umkreisen. Und beim Rennen, also erstmal musst du mit ihm mithalten und dann musst du natürlich noch auch gucken, dass er immer schön im Bild ist und dass du nicht zu sehr wackelst. Also da steckt auf jeden Fall echt eine Menge Arbeit drin hier beim Kameramann.
Ich habe auch gelesen, dass das wohl der dritte Einsatz überhaupt erst von der Steadicam war. Also dass es
vorher
zwei Filme gab, also dass die Steadicam als Erfindung noch so neu war, dass das hier erst der dritte Film ist, der sie eingesetzt hat.
Also, das war mir neu, ja, okay.
Ja, aber genau, so Inszenierung, also diese Trainingsmontage mit der absolut ikonischen Musik unterlegt und eben diesen, ich meine, das ging ja schon los, nee, ich glaube, das war noch nicht mal Teil der Montage, oder? Teil seines Trainings, dass er joggen geht und du merkst, naja, so ein bisschen außer Form ist er ja irgendwie schon, weil als er da oben auf den Stufen das erste Mal ankommt, ist nix mit ich jogge hier hoch und reiß die Fäuste in die Luft, sondern ich schlepp mich hier hoch und ihr könnt schon mal einen Krankenwagen rufen, so, weil nach Hause komme ich allein nicht mehr. Also, aber schön vorbereitet so, weil das einfach ein guter visueller Indikator ist, wenn er dann eben bei dieser tollen Trainingsmontage mit diesem tollen Song, der so heroisch auch schon ist und wie er dann da eben durch die Straßen joggt und auch schon von Leuten angesprochen und angefeuert wird, weil er so dieser lokale Held ist, der eben von ganz unten kommt und den großen Champion herausfordert und dann joggt er sich da ja so durch die Gegend und trainiert sich so durch die Gegend, um dann am Ende eben diese Stufen hochzulaufen und da oben dann die Fäuste in die Luft zu recken. Und das ist schon ein ganz, ganz toller Moment, der auch gar nicht, ne, also mein doofer Kopf, der nur in Klischees irgendwie denkt, hat viel mehr dieser Montagen irgendwie erwartet. Aber es war ja nur eine, aber sehr pointiert, also sehr, also richtig und gut eingesetzt und eben nicht alle 5 Minuten so eine Trainingsmontage, wie gefühlt viel zu viele dieser Sportfilme irgendwie arbeiten. Nee. So. Und das
also da denke ich gerade, dass das Einzige, was ich an Creed etwas dämlich finde, ist die Trainingsmontage da. Also da gibt es nämlich einen so einen Shot, wo der junge Creed da durch die Straßen rennt und das ist dann so in Slow-Mo gefilmt und neben ihm fahren dann so ein paar Motorräder auf Wheelies, mit Wheelies lang. Also das ist schon etwas dämlich gewesen. Das kann dann der alten klassischen Montage nicht das Wasser reichen. Das haben sie natürlich dann in jedem anderen Film auch wiederholt, ne, und dann teilweise klar. auch toppen müssen.
Klar.
Ich erinnere mich noch, im 4. rennt Rocky, glaube ich, durchs Himalaya, glaube ich, wenn ich mich irre. Also er rennt da auf irgendeinem Berg lang, ja, was dann einfach auch völlig bescheuert ist. Ja, aber im 3. natürlich, das kennst du bestimmt auch, diesen ikonischen Song, ne, mit dem Eye of the Tiger. Mhm. Das verbindet man ja auch mit Rocky, aber das kommt eben erst aus dem 3. Und der Song ist natürlich auch klasse. Ist halt auch genauso catchy wie das Original-Theme. Mhm. Ich glaube nämlich, im 3. haben sie dann beides gemacht. Da gibt's, glaube ich, eine Trainingsmontage mit Eye of the Tiger und eine mit dem Original-Theme, wenn ich mich jetzt nicht irre. Mhm. Ich habe den gerade noch mal gesehen, sogar vor der Aufnahme heute, aber das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Weil ich weiß nur, dass sie auf jeden Fall beide Musikstücke verwenden, natürlich. Ja, aber klar, dieses Rocky-Theme, das ist ja wirklich eins der ikonischsten Film-Themes aller Zeiten.
Ich finde es ja auch so schön.
Der Film beginnt ja, glaube ich, auch gleich damit, ne? Mit dem Titel.
Ja.
So,
ja.
Wenn dann Rocky ins Bild fährt, hat man gleich das Theme schon.
Ja, oder es wird zumindest angestimmt. Ich weiß nicht, ob sie es irgendwie komplett ausspielen, aber es stimmt schon mal an. Ich war ja mal in Philadelphia. Ich habe ja einen großen US-Urlaub gemacht und war unter anderem auch für 2-3 Tage in Philadelphia und bin auch eher zufällig bei diesem Museum gelandet. Also
bei der Rocky-Statue da oben.
Genau, also ich bin bei den Rocky-Stufen gelandet, ohne Rocky gesehen zu haben. Und ich glaube auch nicht, dass ich dahin bin, um die Rocky-Stufen zu sehen, sondern oben ist halt so ein Museum drauf. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das ist, ein Naturkundemuseum oder irgendwas. Und also das Witzige ist ja erstmal, dass diese Stufen und diese Szene halt so ikonisch geworden ist, dass das als die Rocky-Stufen gilt. Also wenn du auch bei Wikipedia oder so mal guckst, es gibt halt einen Eintrag zu den Rocky-Stufen. Und das sind halt, das sind halt Stufen, die gehen halt hoch und oben ist ein Museum. Und du hast recht, es gibt halt eine Statue da, also Philadelphia ist durchaus auch stolz auf diese Rocky-Filme und auf Stallone und spielt damit auch, also auch in Downtown und auch in anderen Museen oder irgendwelchen Infopoints oder sowas. Also Rocky ist durchaus präsent in Philadelphia oder ist mir zumindest über den Weg gelaufen, aber dann eben an diesem Ort, an diesen Stufen steht halt tatsächlich auch eine Statue, die halt versetzt neben den Stufen ist. So. Und das ist halt total bizarr, weil da wirklich, also da stehen die Leute Schlange, durchaus geordnet, aber in Schlange und machen da Selfies, ein nach dem anderen. Alle stellen sich da vor diese Statue hin, schmeißen die Fäuste halt in die Luft, so wie Rocky, so wie die Statue das halt macht und machen da ihre Fotos. Und ich habe irgendwie auch gelesen, dass diese Statue halt öfter, also du meintest ja, glaube ich, dass die irgendwie aus einem Film kommt.
Ja, ich glaube im 3., genau, den hatte ich ja vorhin gesehen, da weihen sie die, glaube ich, ein.
Mhm. Ja. Und dass irgendwie diese Statue, also der Ort der Statue halt des Öfteren sich geändert hat, dass die wohl auch mal da oben auf den Stufen ganz oben irgendwie stand, aber dann gab es da wohl irgendwie ein bisschen Kritik auch da dran und das fanden nicht alle so toll und dann ist die irgendwie weggewandert und zur Seite und daneben und dann, glaube ich, für irgendeinen Re-Release oder eine Fortsetzung oder hier den 2006er oder für irgendwas oder ein Jubiläum ist sie dann wieder irgendwie für ein paar Wochen auf diese Stufen gewandert. Also der Ort ist halt sehr, sehr spannend als realer Ort, weil der halt, glaube ich, vorher ein Ort von vielen war und recht unbedeutend beziehungsweise halt mit diesem Museum verbunden war. Und jetzt sind es halt die Rocky-Stufen.
Und niemand geht mehr ins Museum.
Gefühlt ja, also niemand spricht mehr von dem Museum dahinter, weil halt alle ihre Selfies vor dieser Statue machen. So, und das finde ich halt einfach sehr, sehr spannend und zeigt
nimm
halt
das auch, Kultur.
Es ist ja auch Kultur. Aber es zeigt halt
bessere Kultur.
Wie Film, also wie ikonisch das alles einfach geworden ist, dass in der realen Welt das halt immer noch so reinwirkt. Das war einfach ganz, und wie gesagt, für mich als Außenstehender zu der Zeit, der den Film halt nicht kannte, halt noch bizarrer irgendwie. Aber jetzt, wo ich den Film gesehen habe, irgendwie auch ganz schön. Also irgendwie schön, dass das halt nicht vergessen ist und nicht vergessen wird und immer noch strahlt. Also wie alt ist der Film? 30, 40 Jahre? Immer noch gibt es
ja,
diese
mehr als 40 schon, ne? Das ist ja wirklich ein alter Schinken. Und dabei gucken doch die meisten Leute heute nichts mehr, was vor 2000 rauskam, weil das doch alles so unrealistisch aussehe.
Nee, aber was du auch gesagt hast zu den 70ern, also geht mir ähnlich. Ich glaube, ich habe auch durchaus Schwierigkeiten teilweise mit Filmen aus den 70ern, weil die auch manchmal so ein bisschen langsamer auch erzählen und alles ein bisschen behäbiger ist, wie du sagst. Budget ist da auch teilweise noch anders irgendwie.
Ja, da ist ja dann auch viel New Hollywood, was so auch thematisch jetzt nicht so unbedingt immer meinen Nerv trifft, obwohl ich es durchaus interessant finde. Und natürlich gibt es da auch Filme, die mich sehr interessieren. So, aber auch hier, also auch Rocky selber wird für mich trotz der guten Kameraarbeit so ein bisschen, stört mich das halt schon, dass der Film doch sehr billig aussieht, so im Großen und Ganzen. Kann man natürlich nichts dran ändern, wenn der Film 1 Million gekostet hat. Also dafür sieht er eigentlich unglaublich gut aus sogar. Nur es gibt dann halt schon natürlich viele Szenen, die dann irgendwo im Wohnzimmer spielen. Ne? Das ist jetzt nicht so der Augenschmaus für den Zuschauer. Es passt natürlich, es ist ein stimmiges Gesamtbild. Naja.
Es passt halt inhaltlich auch so schön, ne? So diese Underdog-Geschichte ist, also die, das ist ja auch die Geschichte des Filmes. Also das erzählt der Film, aber das ist auch der Film,
Aber es ist einfach nur so rein subjektiv bei mir. Ich finde es dann halt schon irgendwie noch ein bisschen toller, wenn ich jetzt sowas wie Warrior sehe, der halt ein zeitgenössischer Film ist und einfach super aussieht, ne? Gleichzeitig noch. So, es ist halt natürlich keine faire Kritik hier, aber so rein hundertprozentig subjektiv stört es mich halt eben so ein bisschen an dem Film. Also es wäre irgendwie toll, den magisch höher budgetiert zu machen.
Ist das denn, sieht der zweite denn sehr viel besser aus als der erste?
Rocky? Schon, ja. Der hatte dann, ich glaube, so 6-7 Millionen war das Budget, also schon eine Ecke mehr. Und im Laufe der Reihe ist das Budget natürlich dann immer weiter angestiegen. Und der zweite hat, glaube ich, auch sogar das gleiche eingespielt. Also der war auch noch sehr erfolgreich. Und im zweiten ist es einfach auch schon so, weil der ganz anders anfängt. Ne? Also im Grunde erzählen alle Rocky-Filme immer die gleiche Geschichte, aber sie fangen meistens etwas anders an. So kann man das ganz grob umschreiben. Und im ersten Film geht's halt los, dass Rocky jetzt reich ist, ne, und in seinem großen Anwesen lebt und dann muss er da irgendwie Werbespots drehen und kriegt es nicht hin. Also du bist da auch in einem ganz anderen Setting von Anfang an, weswegen das optisch halt auch nicht dreckige, schäbige Wohnzimmer von Pauli sind. Trotzdem ist der zweite Film nicht besser als der erste, deswegen.
Stimmt, ich wollte nämlich auch noch über ein, zwei Aspekte dieser Figur und des Settings der Figur noch ein bisschen sprechen. Die Geschichte ist, wie wir schon gesagt haben, so dieser amerikanische Traum und von unten nach oben und alles ist möglich. Aber es gibt durchaus den einen oder anderen Moment, den ich halt sehr schön fand als Indiz dafür. Also klar, diese Rinderhälften, der Vegetarier an mir kippt natürlich vom Stuhl, aber es ist ein unfassbar starkes Bild. So, da zeigt sich, also da haben sie auch aus den wenigen Mitteln hat der Film auch das Beste gemacht, weil wie Rocky halt in dieser kalten, Metzgerei, in diesem Schlachthaus, so heißt das Wort, in diesem kalten Schlachthaus, trainiert und trainieren muss an diesen Rinderhälften. Das spricht einfach so, so viel in einem Bild aus. Und das hat mir wahnsinnig toll gefallen und zeigt dann eben, also verbildlicht dieses unten eben auch so stark. Ich fand auch dann diesen Moment so toll. Also überhaupt hat mich das auch überrascht, wie dann dieser Weg nach oben vorbereitet wird oder der mögliche Weg nach oben vorbereitet wird. Wir sind relativ lang bei Rocky in seiner Welt, in seiner Umgebung und ich glaube erst so zur Mitte des Filmes, der ist ja auch relativ lang mit 2 Stunden, erst in der Mitte des Filmes nach 1 Stunde kommt erst dieses Angebot überhaupt rein, Hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich dachte, das geht nach 10 Minuten sofort los. Aber der Film lässt sich halt viel Zeit mit seinen Figuren und mit seiner Welt.
Ja, das finde ich auch wirklich gut. Das ist viel zu oft, habe ich so bei Dramen gerade das Gefühl, ja, hier 20 Minuten, ne, wir handeln mal so ganz grob so, ne, ab, okay, die Figur haben wir hier, der hat die und die Beziehung mit seiner Frau oder was auch immer. Und dann geht's mal endlich los hier. Ne? Aber das kann für mich so einfach nicht funktionieren. Wenn ich wirklich ein gutes Drama sehen will, dann will ich auch, dass der Film sich genug Zeit lässt, wirklich alles zu etablieren am Anfang. So, ja. Und also ich mag das halt nicht, wenn mir dann immer so als Zuschauer, also wenn der Film sich so bemühen muss, ne, um meine Aufmerksamkeit, weil die schenke ich ihm gerne, wenn das gut gemacht ist, was ich da gerade sehe.
Ja.
Ja, und ja, das ist auch eigentlich das, was 70er-Filme noch besser machen, um da auch mal was Positives zu sagen. Weil damals war es noch viel akzeptierter, mal langsamere Filme zu machen. Das ist heute immer eher was, wo man sich dann mal positiv äußern kann. Wenn man dann vielleicht mal sowas wie Nightcrawler oder so hat, ne? So ein Film, der einfach mal ein langsameres Tempo hat und ein bisschen mehr Zeit sich nimmt, auch so sein Setting und seine Figur zu etablieren.
Ja, gerade das Action-Kino muss ja in den ersten 10 Minuten schon ein Setpiece abfeuern. Um irgendwie, ne, so am Anfang schon so ein bisschen auf den Tisch zu hauen. Aber hier ist es vor allen Dingen auch so, hat mir auch gefallen, wie wir so in diese Welt von Rocky so langsam reinkommen. Er trainiert viel, er ist in dieser
Gym?
Genau, Gym, Boxing, Gym ist er
sehr viel. Was ist ein Gym?
Gymnasium. aber gleichzeitig ist er auch dieser Handlanger da für irgend so ein Street Gang Boss, was auch immer das für einer ist, aber er
ja, muss. So ein Loan Shark nennt man das, ja, so ein Kredithai.
Genau. Muss da ja. Geld eintreiben und soll da die Leute irgendwie einschüchtern und am besten irgendwie noch verprügeln. Und er will das aber eigentlich nicht. Und man merkt schon, dass er da nicht so richtig aus Überzeugung irgendwie dabei ist. Aber auch so, also wir haben einerseits diese sehr einfache und auch schon nicht nur sehr einfach, sondern diese mittellose Welt, in der er ist, ne? Also in diesem Drecksloch, in dem er da irgendwie ist, das ist irgendwie kurz vor der Obdachlosigkeit alles, was wir da sehen. Also sehr eine Welt, eine sehr arme Welt, und in der dümpelt er da auch nur so rum, ne? Also das ist ja auch Teil der Figur, und deswegen mag ich diesen Moment so gerne, als er dann erstmal dieses Angebot bekommt und erstmal ablehnt und sagt, das ist gar nichts für mich. Nee, das können andere viel besser und ich nicht. Und als das dann zögerlich annimmt, halt dieser Trainer in diesem Boxing-Gym ihn da so richtig um die Ohren hat. Nee, stimmt, das war sogar noch davor. Ich glaube, das war sogar davor. Aber dieser tolle Moment, als dieser Trainer ihm da wirklich mal die Meinung geigt und sagt, Rocky, dein großes Problem war schon immer, dass du Talent hattest, es aber nie genutzt hast. Du schmeißt es zum Fenster hinaus für diesen blöden Loan Shark, für diesen Kredithai, und aus dir hätte was werden können, aber du hast nie was aus dir gemacht. So, und wie Rocky ihm zurückschmeißt, so, it's a living, ne, also irgendwie überlebe ich doch damit. Und der Trainer schmeißt ihm nur zurück, it's a waste of life. Also du verschwendest dein Leben einfach nur. Ein toller Moment, toll gespielt, toll auch eingefangen, wie alle anderen im Dojo kurz mal mit dem Training aufhören, um sich das anzuhören. Und mit diesem Konflikt geht er dann auch eben in diese Neuigkeit, in dieses, hey, wir bieten dir hier diesen wunderbaren Kampf an. Und umso toller dann ja auch danach noch, wie der Trainer dann eben in dieses Drecksloch von Rocky irgendwie vorbeikommt und ihn eigentlich trainieren will und Rocky ihn aber rausschmeißt, weil er da irgendwie noch Probleme mit seinem Ego hat und in dem Moment, in dem er ihm da so Sachen hinterherwirft, einfach so eine Menge für sich verarbeiten muss und zum ersten Mal realisiert und zum ersten Mal vielleicht auch merkt, wie schmerzhaft der Boden ist, auf dem er gerade rumkrebst. So, und dass er aber die Möglichkeit hat, von diesem Boden wegzukommen und mehr aus sich zu machen. Das hat mir richtig, richtig, richtig gut gefallen. Und da bin ich so mit in einem Lager, das sagt, schon krass, was Stallone da in diesem Drehbuch geschrieben hat. So, das gefällt mir einfach wahnsinnig gut. Das ist jetzt nicht subtil, das ist schon dick aufgetragen und auch dick gespielt, aber ich mag sowas.
Ja, aber in dem Moment ist das ja auch okay, so, weil der Film hat sich ja Zeit gelassen bis zu dem Punkt, und dann ist es ja geil, wenn die Figuren wirklich mal aus sich rauskommen, wenn da mal was rausbricht, so diese aufgestaute Wut, ne, diese Frust, diesen Frust von Jahren, so, weil Rocky selber weiß das ja auch, so, dass er halt mehr hätte schaffen können, aber so wie es vorher im Film immer war, ne, dann, er muss ja sich auch immer rechtfertigen vor den anderen Leuten, ne, so, dann fragen die immer, ja, Rocky, ja, wen hast du besiegt, und sagt er, ja, der eine Typ hier, ach, gibt's den immer noch, und so, ne, mhm. Und so, ja, der ist immer noch gut, und so, also, das ist, er weiß ja selber, dass das Leben halt nicht so läuft, wie es hätte laufen können. Aber irgendwann musst du erstmal an diesen Punkt kommen, dass du es dir halt eingestehst. So, dass du es dir halt wirklich richtig bewusst machst und nicht nur irgendwo im Unterbewusstsein halt weißt. Mhm. Und das ist gerade diese Szene dann mit dem Trainer Mickey, den ich auch immer cool finde. Ist auch immer am Rumbrüllen eigentlich.
Das, ja, auch so ein bisschen das Klischee klasse, des brüllenden Trainers, ne? Aber, ja. Aber toll, also schon schön auch.
Ja, auch da so hier eine kleine Kritik im, also Kritik in Anführungsstrichen. Ich hätte mir eigentlich noch mehr Szenen so auch in der Gym gewünscht. Hm. Ich mag sowas immer sehr, sehr gerne, wenn man so in diesen Trainingsräumen dann noch so ein paar Momente hat. So gibt's hier ja auch hin und wieder mal. Aber das ist was ich generell bei Boxfilmen immer zu wenig habe, irgendwie für meinen Geschmack. So, ich mag das eigentlich immer mit am liebsten. So, weil da sind die Figuren halt so nah bei sich. So, und auch durchs Training kann man ja vielleicht auch noch ein bisschen was so über die Figuren zeigen.
Ja, das ist hier und halt in der Montage so ein bisschen schnell abgehandelt, ne? So.
Ja. Da sieht man dann einmal cool, wie Stallone die einhändigen Push-Ups drauf hat.
Ja, ja.
Also das war ja auch so seine Zeit, wo er richtig fit war.
Absolut.
Also Stallone ist ja im Gegensatz zu Arnie immer der Typ gewesen, der halt so richtig ripped war, ne? Also so richtig wenig Körperfett hatte und total durchtrainiert war. Ich glaube, zu seinen besten Zeiten war Stallone so auf 3% Körperfett runter, sagt er selber. Also das ist halt unglaublich wenig und auch schon ungesund. Mhm. Ja, aber das sieht man ja hier auch im Film, so, da ist ja kein Gramm Fett mehr am Körper da. Und Arnie hat dann eben eher die, also er hat natürlich auch wenig Körperfett gehabt, aber vor allem noch mehr Muskelmasse.
Ja, und halt auch so, also das zeigt sich halt auch in zwei Momenten, also wenn er mit Adrian unterwegs ist und halt so herausstellt, also sein größter Triumph ist ja im Grunde genommen, dass ihm noch nie die Nase gebrochen wurde.
Ja.
Also darauf kann er stolz sein, darauf ist er stolz. Aber das ist ja eigentlich auch nicht viel. Und dann auch bei dieser ersten Trainingsgeschichte, also wo er denn das wirklich annimmt und mehr aus sich machen will, zeigt sich ja, naja, Kondition geht auch besser und Training geht eigentlich auch besser. Also es zeigt sich ja da, ich meine, gut, das ist ein bisschen unrealistisch, weil wie du sagst, so Stallone in absolut bester Verfassung, also optisch einfach ist. Aber ich fand das, also mich hat das auch überrascht, dass Rocky erst noch besser werden muss in dem Film. So, weil ich dachte, es geht halt darum, dass er schon irgendwie der Größte überhaupt ist oder wir starten viel weiter oben mit ihm, aber dass er eben auch in einer körperlichen Verfassung ist. Das war so geil, der erste Moment nach dem Boxkampf, er geht irgendwie aus dem Ring und schnappt sich erstmal eine Fluppe von irgendjemandem, der daneben sitzt und raucht sich erstmal eine, wo ich mal auch so dachte, ja, wie geil kannst du diese Figur charakterisieren? Also in einer Geste, in einer Handlung. Gut, vielleicht sind das auch eher ein zeitgenössischer Blick auf das Rauchen, was ja eben so ungesund ist und vielleicht damals noch nicht so galt, aber ich fand's interessant.
Ich denke schon, dass es so gemeint ist, ne, weil es später wird ja auch gesagt, dass er halt aufhören soll, mal immer noch Bier zu trinken neben dem Training da, um sich mal vernünftig vorzubereiten auf den Kampf.
Genau, also dass es halt ein Rocky ist, der halt keinen Fokus hat oder nicht genug Fokus hat oder halt nicht. Da gibt's ja dann, glaube ich, auch den einen Moment, wo er da mit Adrian irgendwie im Bett liegt und, glaube ich, irgendwie von einem Traum erzählt oder irgendwie so erzählt, dass er halt Angst hat und dass er halt, also darum geht's halt in dem Film. Nach außen hin, die Verpackung ist, Boxer trainiert und wird besser und der große Kampf, aber eigentlich geht's da drin im Kern um, also nicht um den amerikanischen Traum, sondern um eine Selbstverwirklichung, die daraus besteht, die eigenen Ängste zu überwinden und überhaupt träumen zu können und sich das Träumen zugestehen zu können und für den Traum zu arbeiten, um dann
an sich
aber
zu
auch,
glauben vor allem. Ne?
Ja, an sich zu, ja, genau, an sich zu glauben und dann aber auch, und da müssen wir auch noch drüber sprechen, über dieses Ende, weil die Pointe ist ja, dass es halt, zumindest habe ich das so gedeutet, es gibt diesen Kampf Und Rocky hält auch lange, lange durch. Also diese schnelle Nummer, die da alle erwartet haben, die ist es halt nicht. Apollo Creed muss auch arbeiten und beide scheinen ebenbürtig zu sein. Und es kommt zu, und da ist wieder mein fehlendes Boxwissen, aber 15 Runden heißt, der Kampf ist komplett, also ne, niemand ist K.O. gegangen, sondern.
Waren das 15 sogar?
Ich glaube ja.
Weil eigentlich sind es immer 12, aber vielleicht war es damals noch anders.
Auf jeden Fall geht es darum, dass beide bis zum Schluss durchhalten. Und ich glaube, dann gab es da diese Punktbewertung, die es dann irgendwie entschieden hat. Aber der Film zeigt uns ja eigentlich, oder so habe ich es zumindest wahrgenommen, dass der Kampf auf oder das Ergebnis von dem Kampf auf einmal gar nicht mehr so wichtig ist. Weil anstatt wirklich viel darauf zu achten, wer jetzt gewonnen hat, ist Rocky die ganze Zeit eigentlich nur auf Adrian fixiert und sagt ihr, dass er sie liebt und dann ist der Film vorbei.
Und es ging ihm ja eben auch darum, durchzuhalten. So, das war sein Ziel. Es war nicht sein Ziel, da wirklich zu gewinnen, sondern einfach über die Runden zu kommen, was ja für ihn schon der größte Erfolg aller Zeiten ist.
Genau, er muss nicht der Champion werden, um über sich selbst hinauszugehen und über seine Ängste, seine eigenen Ängste zu überwinden. Und also der Triumph besteht nicht darin, den Titel und den Gürtel zu bekommen, sondern der Triumph war, diesen Weg zu gehen, über sich selbst hinauszugehen,
die Liebe das auch zu zeigen.
Anscheinend auch die Liebe des Lebens zu finden oder zumindest diese Liebe zu finden zu Adrian. Und das hat mich zum Beispiel überrascht. Dass, vielleicht habe ich zu wenig Sport- oder Boxfilme gesehen, aber das hätte jetzt nicht mein Klischee von so einem Film bedient. Sondern ich dachte wirklich am Ende, ja, er ist der große neue Champion, der Film ist vorbei, bis ans Ende seiner Tage.
Ja, und das ist eben auch das Tolle, dass es halt nicht so kitschig wird hier, dass er dann wirklich auch gewinnt. So ist es nämlich viel ehrlicher und verliert bedeutet das Gleiche.
Verliert er
ja, nach Punkten dann, ja.
Okay.
Aber das war ja auch, das hat er vorher schon gesagt, so, das ist halt sein Ziel, ne? Er will die Runden durchhalten, ohne K.O. zu gehen, weil das für ihn eben schon der Sieg ist. Man muss ja mal bedenken, wer er ist und gegen wen er kämpft. Und so hat man dann den zweiten halt, hat er dann die Gelegenheit, dann doch nochmal richtig zu gewinnen. Tja.
Also ich finde das toll. Also ich finde das wirklich, wie du sagst.
Das ist vor allem auch mutig im Drehbuch.
Ja.
So, weil das ist halt so untypisch, einen Film halt so enden zu lassen, ne? Weil du würdest natürlich immer sagen, am Ende muss der Held halt gewinnen. So, aber hier, nee.
Oder
er gewinnt hier auf
so.
Seine Weise.
Genau, er gewinnt auf seine Weise, aber der Held muss auch das kriegen, wofür er gearbeitet hat. Oder der Zuschauer erwartet, das zu bekommen, ne, was er sich da im Laufe des Filmes verdient hat. Und der Film betont dann am Ende aber etwas anderes und sagt, diese Beziehung ist das Entscheidende, das über sich hinausgehen ist das Entscheidende, das Durchhalten ist das Entscheidende und dann ist das Ergebnis zweitrangig.
Aber das ist etwas, was durchaus mehr Boxfilme mal verinnerlichen sollten, so, weil generell wird da nämlich oft, da wird zu oft in die Klischeefalle getappt und zwar ganz schnell. Also da muss ich auch bei Warrior, das ist halt echt so ein Film, da bin ich so zwiegespalten immer, weil ich den einerseits total gerne mag und so die, also das erste Drittel ist wahrscheinlich so 10 von 10 Punkte für mich, das ist super cool, so wie die Figuren eingeführt werden und wie sich so die Konstellation, also da geht's ja so um zwei Brüder, weißt du vielleicht, die halt so beide einen ganz anderen Lebensweg gehen, aber eben beide so krasse Kämpfer sind. Mhm. Und ja, und dann treffen die dann irgendwann so auf ihren Vater, mit dem sie halt ein ganz zerrüttetes Verhältnis haben. Und dann so Tom Hardys Figur will dann eben wieder anfangen zu trainieren für so ein Turnier am Ende. Und dann, also es ist halt total irre, wie halt die Beziehung da von Nick Nolte und Tom Hardy halt ist, so Vater-Sohn. Weil die ihm halt nie verziehen haben, dass er halt so ein Alkoholiker war, ne, der Vater. Aber es ist aufgrund dieser Turniergeschichte treffen sie jetzt wieder so aufeinander und dann will er halt wieder so trainiert werden. Und der Vater ist halt auch so total, hat halt auch richtig Schuldgefühle und will sich halt wieder so ein bisschen annähern. Aber Tom Hardys Figur lässt es halt überhaupt nicht zu. Also es ist halt total cool, einfach so von der Drama-Ebene, was da gemacht wird und halt auch mit drei super Schauspielern. Ja, nur leider im letzten Akt wird das halt dann so ein totales Klischee. Weil die dann eben, dann sind halt beide Brüder in diesem Turnier und natürlich müssen sie dann im Finale gegeneinander kämpfen und dann hat Tom Hardy, glaube ich, noch einen gebrochenen Arm am Ende, aber will nicht aufgeben und kämpft dann trotzdem noch weiter und so. Also das ist halt total dumm, so, also total platt. Und das gefällt mir ja im Kontext des Films überhaupt nicht. Aber vorher hast du diese Charaktermomente, die so unglaublich geil sind. Und da gibt's auch so einen Moment, den ich so toll finde, so weil du hast halt im ganzen Film, wie ich gerade schon gesagt habe, ne, immer dieses Verhältnis, so Tom Hardy lässt einfach ihn nicht an sich ran, ja, seinen Vater. Mhm. Und erst irgendwann später, so kurz vor diesem Turnier am Ende, so dann hängt echt irgendwie so Nick Nolte, ne, bricht dann irgendwie so echt in Tränen aus, weil er es irgendwie nicht mehr aushält, so, und erst dann nimmt er ihn mal in den Arm. Aber so die ganze Zeit musst du halt darauf warten. Weil du sympathisierst halt total mit der Figur des Vaters, obwohl du halt weißt, er hat halt was falsch gemacht früher, aber die ganze Zeit versucht er halt irgendwie das wieder gut zu machen, und das ist halt wirklich immer vergebens, bis halt endlich irgendwann dieser Moment kommt, wo er es dann mal zulässt, wo sie dann endlich mal diese Umarmung haben. Ja, also da sieht man auch wieder so auf so einer menschlichen Ebene, ist das halt total stark manchmal, also in so einem Sportfilm, aber wenn es dann um den Sport selber geht, gerade Warrior da eben bestes Beispiel, dann ist der Film leider am schwächsten. Tja, und das ist hier bei Rocky auf jeden Fall besser gelöst. Also der Sport ist hier kein Schwachpunkt, sondern der ist gut ins Drama eingebettet. Mhm. Und das ist auf jeden Fall auch hier besser noch gelungen, als das in den Fortsetzungen war. Da ist es dann auch mal so. So, natürlich kann man dann sagen, dass so die Boxszenen an sich vielleicht ein bisschen aufwendiger gemacht sind in den späteren Filmen. Das schießt allerdings teilweise auch ein bisschen übers Ziel hinaus, gerade bei Rocky Balboa erinnere ich mich noch an den Endkampf. Das war dann schon so stark inszeniert teilweise, dass es einfach ein bisschen abgelenkt hat von dem, worum es da geht. Also da wurde dann viel mit Slow-Mos und Long-Takes gearbeitet. Das war dann eher so ein, also da wirkte die Boxszene eher wie so ein Selbstzweck. Einfach so, guck mal, wir haben hier eine coole Boxszene und so ein bisschen disconnected von dem Drama. Und hier ist halt das absolute Gegenteil. Da ist halt vielleicht die Boxszene ein bisschen simpler, mit weniger Budget, aber du weißt eben, warum wir sie gerade sehen, ne, und worum es hier geht, und die Figuren sind noch da und das Drama und das I love you am Ende. Mhm. Naja.
Ist doch ein schönes Ding.
Ist ein schönes Ding, ja.
Also
Es ist ein schöner Film. Es ist für mich halt, wie gesagt, irgendwie, ich mag den halt auch gerne. Ich gucke den alle paar Jahre gerne, aber er ist für mich dann auch nicht so das riesige Meisterwerk, wie ihn vielleicht andere Leute sehen. So, das hängt einfach mit ein paar Faktoren so ein bisschen zusammen. Also vor allem, glaube ich, echt mit diesem etwas billigen Look. Das stört mich schon. Es ist so ein kleiner Wermutstropfen, der mich immer so ein bisschen abschreckt. Und naja, und ich finde halt die Figur von Pauli auch einfach so nervig. Also auch wenn sie eben funktioniert hier im Film. So, und sie ist ja eben wirklich als Gegenentwurf gedacht, und man soll sie ja auch irgendwie nicht abkönnen. Aber sie nervt mich trotzdem einfach. So, immer wenn Pauli da ist, denke ich so, boah, ey, irgendwie brauche ich den jetzt gerade nicht. Ja, und wie halt die Adrian geschrieben ist, am Anfang ist sie für mich irgendwie so ein bisschen underwritten. Oder so dieses schüchterne Mauerblümchen, also sie wird ja irgendwie dargestellt, als hätte sie gar keine Persönlichkeit. Und das finde ich ein bisschen krass. Da denkt man sich ja, warum verliebt er sich überhaupt in sie? Weil sie ist halt nur dieses Mädchen im Tierladen, die halt nie irgendwas anderes sagt, außer einer kurzen, verlegenen Antwort. Also das sind so ein paar kleine Aspekte, die mich immer gestört haben bei dem Film. So, im Großen und Ganzen funktioniert das alles. So, aber da wäre für mich doch noch ein bisschen mehr Luft nach oben gewesen, ja. Nichtsdestotrotz ist das klar einer der stärksten Filme der Reihe und für mich eben, wie am Anfang gesagt, nach Creed, den ich dann glaube ich doch noch ein bisschen lieber mag, dann auch der beste. Aber ich kann halt auch klar verstehen, wenn man sagt, das ist der beste Film der Reihe, also, weil es halt auch der einzig wichtige letztendlich, der hat alles ins Rollen gebracht, der steht halt auch für sich als einziger. Und es ist halt auch eine respektable Leistung gewesen von Stallone. Und ich finde das immer toll, wenn das so ein Passion-Project ist, ne? Wenn irgend so ein Typ so eine Idee hat, so ein kreativer Funke da mit diesem Drehbuch, was dann auch so autobiografische Züge hat, und der kämpft dann eben so stark, das durchzukriegen. Und über die Jahre dann eben auch mit der ganzen Reihe, so das halt schon noch. Aber ja.
Es ist halt auch da diese Underdog-Geschichte, ne? Also Stallone ist da auch der Rocky, der an die niemand geglaubt hat, dass er diesen Film spielen kann und der diesen Film halt
ja, und er kam ja echt aus dem Nichts. So, er meinte ja, er musste irgendwie am Anfang irgendwie schon seinen Hund verkaufen, das erzählt er immer, ne? Das ist so seinem Anfängen in Hollywood, weil er überhaupt kein Geld mehr hatte.
Ich habe auch gelesen, dass er nach Chaplin und Wells irgendwie erst der dritte ist, der für den gleichen Film für bestes Drehbuch und bestes Schauspiel bei den Oscars nominiert war. Ich weiß nicht, ob bester Film irgendwie auch noch dazu kommt, aber er ist halt in einer Reihe zu nennen mit Charlie Chaplin und Orson Welles. Sylvester Stallone.
Sure. Das,
das ja, du ist lachst halt eine auch,
ungewohnte
ne,
weil, Reihe. Ja, das würde man so nicht erwarten. Ja.
Genau, genau.
Ja, ich sagte ja vorhin, ich finde ja, Sylvester Stallone ist ein guter Schauspieler, ne? Aber gleichzeitig, er hat halt auch so ein bisschen was Knuffiges eben an sich, ne? Weil er eben mit dieser hängenden Mundpartie und eben durch diese einfachen Figuren, die er immer spielt, da muss man halt auch mal lächeln, auch mal spunzeln, wenn er halt wieder irgendwas Komisches sagt. Aber dennoch ist es halt gutes Spiel. Und es passt halt total in diese Figur. Aber natürlich ist die Figur auch immer ein bisschen knuffig, manchmal ein bisschen albern. Und man kann Rocky einfach total schnell ins Herz schließen, finde ich.
Ja, ja.
Und das,
ja.
Das ist halt das Wichtigste natürlich bei so einer Geschichte.
Ja, ja. Die Figur, der Typ, der diese Figur spielt, das ist schon, ja. Und was ich halt so spannend finde, weil du mich ja gefragt hast, wie ich zu Sylvester Stallone stehe und jetzt so nach dieser Diskussion des Filmes, da durchaus einen ganz anderen Blick auf einmal auf ihn bekommen, weil ich jetzt den ersten Rocky gesehen habe, wie wir gesagt haben, diese Italian American Dream Geschichte, dieser einfache Typ, der von unten nach oben kommen will, aber bei dem der persönliche Triumph viel entscheidender ist als der materielle Triumph. Und dann haben wir eben den Rambo, den ich halt auch noch nicht gesehen habe oder die Reihe komplett auch noch nicht gesehen habe, aber bei dem ich halt auch zumindest im Studium drüber gestolpert bin, da waren wir, glaube ich, sogar bei der gleichen Vorlesung mal, wo es irgendwie auch so um Actionfilme, Actionkino irgendwie ging und also ich wusste halt nichts von den Rambo-Filmen und habe immer gedacht, auch da so der Stallone-Schwarzenegger-Actiongeballer und das ist ja irgendwie so leichte Unterhaltung und ein bisschen Quatschkram. Aber da hieß es halt auch, dass Rambo halt als Kriegsveteran, ging es nicht irgendwie darum, dass er irgendwie aus Vietnam kam?
Ja, ja, der erste Film ist kein Actionfilm im Grunde, genau. Wenn man so will. Also das ist ein bisschen wie mit Mad Max. So das, was man als Mad Max kennt, ist immer das, was mit dem zweiten beginnt. Ne, bei den Rambo-Filmen ist das auch so. So der zweite Rambo-Film ist ein ziemliches Action-Vehikel. Aber der erste Film ist in erster Linie wirklich ein Sozialdrama, so absurd ja. Das vielleicht klingen mag.
Ja.
Bei Rambo wirklich, es geht halt darum, er ist ein Vietnam-Veteran, er kommt nach Hause und er wird halt die ganze Zeit zurückgewiesen, so man will ihn da nicht. Und daran zerbricht er letztendlich. So, ja. Und deswegen verschanzt er sich da irgendwie im Wald. So, das ist nicht darum, geht nicht darum im Grunde, dass da irgendwie krasse Action-Szenen entstehen, was ich halt als Kind immer wollte und deswegen den Film doof fand, sondern es geht halt darum, dass so diese Figur als Sinnbild auch dieser, ne, dieser Generation Vietnam auch so siehst.
Ja, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte, dass jetzt auf einmal mit dem ersten Rocky, den ich gesehen habe und das, was ich über die Jahre über den ersten Rambo gelernt habe, dass ich merke, krass, also Stallone scheint sich eben zumindest mit diesen beiden Filmen und das, was ich gehört habe, er scheint sich schon auch irgendwie, also er ist eine amerikanische Pop-Ikone als Schauspieler, als Stallone, als Typ, als Actionheld, aber er scheint sich ja irgendwie auch inhaltlich bei diesen Filmen auch mit Amerika, mit den USA, mit dem amerikanischen Traum, vielleicht auch mit beiden Seiten dieser Medaille bei Rambo sozusagen die Kehrseite, er hat sich da ja an etwas abgearbeitet, er hat sich am amerikanischen, er ist Stallone selber ist Teil des amerikanischen Mythos geworden, aber er hat sich in den Anfängen auch an diesem amerikanischen Mythos aufgearbeitet und aufgerieben. Und das ist auf einmal eine völlig neue Perspektive für mich, die ich auf Stallone so jetzt bekomme mit dem ersten Rocky, dass ich merke, okay, ich muss da auch mal mehr unter der Haube und hinter den Klischees mal nachschauen, was da eigentlich konkret passiert und was er da konkret gemacht hat und was so die konkreten Filme, wie du sagst, dass da auch ein fähiger Schauspieler unterwegs ist und nicht nur ein Actionheld mit nacktem Oberkörper, der durch die Gegend ballert. Also
ja, das es ist halt eben das, was er meistens gemacht hat in seiner Karriere.
Wofür und dieses, er wahrscheinlich am bekanntesten geworden ist, so, oder
ja.
was diesen Ikonenstatus von Stallone irgendwie zementiert hat, aber dass da unter der Haube halt noch was anderes unterwegs ist, ja.
Tja, es ist halt echt schade, weil sowas wie Copland ist eben das, was eher raussticht und er hat halt dann eher natürlich Over the Top gemacht, der halt auch großartig ist, ja, der ist Over the Top, also der Abendrückfilm, das ist klar der Stallone-igste Film von allen, den habe ich auch schon oft gesehen und der wird auch nie alt, kein Film, glaube ich, in der Geschichte des Kinos hat so viele perfekte Freeze-Frames zu bieten wie Over the Top. Also da könnte man Bücher mitfüllen, glaube ich. Das ist halt wundervoll. Wie man, also die Geschichte eines Vaters, der durch ein Abendrückturnier die Liebe seines Sohnes zurückgewinnen muss. Ja, und besonders schön finde ich halt immer, dass er als Startgeld für dieses Abendrückturnier seinen Lastwagen verpfänden muss und am Ende des Turniers einen noch größeren Lastwagen gewinnt. Kann es eine schönere Geschichte geben? Naja.
Das ist wie Schwarzenegger als Holzfäller in den Bergen.
Ja, genau. Ja, also in den 70ern, 80ern, da hat er natürlich die Arbeit mit Rocky und Rambo halt sehr viel ausgemacht in seiner Filmografie. Und in den 90ern kamen dann eben so viele mittelmäßige Actionfilme dazu. Ich weiß nicht, ob du davon mal was gesehen hast, wie Cliffhanger, Specialist, Tango and Cash, Assassins, Demolition Man, habe ich den schon genannt. Ja, also all solche Sachen. Das sind halt alles so ganz nette Filme, die man gucken kann, wenn man gerne mal ne, unterhaltsame Actionfilme mag. Oder diesen bescheuerten Lock-Up, genau da, wo er im Gefängnis ist. Der ist lustig allerdings, ja. Ich kenne die echt fast alle, aber es ist eigentlich wenig in den 90ern dabei, was man wirklich gucken muss. Ne, bis eben auf Copland und naja, ich sag halt auch Judge Dredd, aber das sieht außer mir, glaube ich, niemand so. Ich glaube, der hat auch so mit die schlechtesten Ratings von all seinen Filmen wahrscheinlich. Naja, und dann nach den 90ern, da kam ja dann eh nichts mehr. Also was hat er in den 2000ern noch gemacht? Ja, eben die späten Fortsetzungen zu Rocky und Rambo. Ja.
Das und war dann das eben, Comeback, glaube ich.
Genau, und dann im Zuge dessen eben diese Expendables-Filme, wo ich nur den ersten mal gesehen habe. Und den, ja, also ich fand es halt irgendwie lustig, weil ich halt früher immer schon gesagt habe, wenn ich mal eine Milliarde Budget hätte, würde ich genau diesen Film machen. Also ich würde mir alle Actionhelden holen und hier zusammen in so einen Film stopfen. Aber was am Ende rausgekommen ist, ist halt so bestenfalls Durchschnitt. Ja, und ja gut, dann mit Creed immerhin hat er nochmal eine schöne Rolle gespielt. Aber ob da jetzt irgendwie noch viel passiert, so, also diesen Escape Plan gab's ja dann noch, ne, mit Schwarzenegger zu sein, habe ich aber nie gesehen,
da gibt's
weil den irgendwie niemand mochte.
Ja, aber nee, aber da gibt's, also ich habe, als ich bei Wikipedia reingeguckt habe, da gibt's wohl mehrere Filme von. Also die scheinen wohl zumindest finanziell irgendwie ganz gut.
Oh, ich sehe gerade, da ist sogar einer noch geplant für 2019.
Ja, also hier, da war die Rede von einer Escape Plan oder Escape Reihe. Also ich weiß nicht, ob das nur so große Verbindungen
also
sind, aber anscheinend
scheint wohl der dritte Film schon zu sein, der jetzt rauskommen soll, aber ich habe nicht mal den ersten gesehen.
Ja.
Aber er scheint wohl noch was zu machen. Also bei IMDb steht hier auch, Expendables 4 scheint wohl angekündigt zu sein und Rambo 5 Last Blood. Oh Mann, ey. Das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Diese Titel, das würde ich als Gag irgendwie nennen. Aber
ich denke, ich denke immer, wenn du 1 Milliarde Budget für so einen Film bekommen würdest, dann denke ich immer an das Auto, was Homer Simpson designt hat.
Ja, das hast du schon mal gesagt, ja.
Das ist
und darauf
das
kann ich nur,
Bild, ja.
Da kann ich nur mit einem Zitat aus King of Queens drauf antworten, weil da spricht nämlich dann Doug Heffernan einmal mit seinem Vater über Football oder so und sagt er auch nur so, boah, Dad, ja, wenn du die New York Giants leiten würdest, dann hätten die auch ein Budget von 1 Milliarde Dollar. Und dann sagt er nur so, ja, weißt du, mein Sohn, und dann würden sie aber auch gewinnen.
Ja. Genau so. Ja, Stallone.
Stallone, ja. Also irgendwie ist ein bisschen wie mit Schwarzenegger dann doch. Ne? So in den 90ern wurde es dann irgendwie immer schwächer und danach ist es dann im Grunde zu vernachlässigen, größtenteils. Bei Schwarzenegger gab es ja dann diesen Ausflug in die Politik, was dann natürlich das noch ein bisschen anders macht. Stallone hat ja nie offiziell aufgehört, Filme zu machen. Nur ja, so richtige Stallone-Filme gab es halt, glaube ich, dann nicht. Ne? Da war vielleicht hier und da mal eine Nebenrolle zu sehen. Also er soll wohl auch ein recht großes Ego bekommen haben, so im Laufe seiner Karriere, was ich mal so gehört habe.
Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja, das gerade durch die Rocky-Reihe, so, das wird ja irgendwie auch passen, zu der Figur sogar. Also ich weiß nur, es gab ja immer diesen Film Cobra, so auch so ein relativ Standard-Action-Film. Das sollte ursprünglich nämlich so ein recht brutales Ding, glaube ich, werden. Da geht es irgendwie um so einen Serienkiller, ich habe den auch mal irgendwie gesehen. Das Einzige, was ich davon noch weiß, ist diese ikonischste kleine Szene, wo er zu Hause ist und eine Pizza mit einer Schere durchschneidet. Deswegen hat man Cobra immer noch im Kopf. Aber worum es da genau ging, weiß ich nicht mehr. Es war irgendein ja, irgend so ein Kult, der irgendwie so Leute entführt und also da habe ich halt mal irgendwie so gehört, dass Stallone den Film wohl sehr stark verändert hat dann. Mhm. Es sollte wohl ursprünglich so ein relativ gewagter Film werden, der relativ brutal war, aber das hat er dann irgendwie alles geändert, weil er meinte so, nee, das können wir nicht machen oder verkauft sich das nicht oder keine Ahnung. Also naja, vielleicht ist auch das dann vielleicht ein bisschen der Grund, warum er nie so mehr von dem gemacht hat, was ich ehrlich mehr gerne gesehen hatte von ihm. Also mehr Charaktere zu spielen, ja, und weniger Action-Schablonen. Mhm. Ja, und hier auch bei Judge Dredd hast du schon auch mal gehört, das war ja auch immer das Ding, so ursprünglich, wie im neuen Dredd-Film, sollte ja eigentlich die Figur auch nie den Helm abnehmen, ne, wie in dem Comic. Aber Stallone sagt natürlich so, ey, ich bin Stallone, ich setz doch nicht einen Helm auf die ganze Zeit hier. Mhm. Und da brauchst du dann jemanden wie Carl Urban, der halt sagt, ja, ich bin nur Carl Urban, ich kann das machen. Nein, aber der halt sagt, hey, ich finde das aus künstlerischen Gründen einfach cool, das zu machen. Ja. So. Und eigentlich ist ja auch nur ganz kurz dazu, doch eigentlich ist doch auch für dich Stallone die beste Wahl für jemanden, der nur mit der Lippe spielen
auch.
Muss.
Ja,
ne?
Das ist
doch
mir auch.
Das ist doch perfekt eigentlich.
Ja. Ja, aber ich bin auf jeden Fall angetan von Rocky und habe auch immer noch Interesse an den weiteren Filmen und bin eben auch so gespannt, wie das denn eben dieser Generationswechsel mit Creed denn eben aussieht und aussehen kann, weil ich mir das gut vorstellen kann, weil wir haben jetzt eben hier, also die Blaupause lässt sich eigentlich ganz gut in die Gegenwart übertragen und dann eben, weiß ich nicht, ich glaube der Sohn oder wer auch immer das ist, aber von ist doch, glaube ich, irgendwie der Sohn oder irgendwie Verwandtschaft zu Apollo Creed. Also,
genau, ist der Sohn, ja.
Die nächste Generation weitermacht und dann vielleicht eben auch, also so stelle ich mir das vor, ich habe Creed nicht gesehen, aber dass da dann eben auch so dieses Thema von Gesellschaft und gesellschaftlichen Schichten und dass es vielleicht auch eher für den Creed unten losgeht, weil er eben ne, aufgrund seiner Hautfarbe vielleicht irgendwie weniger Möglichkeiten hat und in schwächeren Verhältnissen irgendwie unterwegs ist. Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also, dass da eine zeitgemäße Adaption sehr gut möglich ist, ohne dass das in so Abziehbildchen irgendwie ausartet. Also, es gibt einfach Sachen, die kannst du gerne versuchen zu rebooten und irgendwie 30 Jahre später nochmal irgendwie aufzurollen. Vieles
scheitert. Aber weil es heute Handys gibt, funktionieren die Hälfte dieser Filme halt nicht mehr.
Ja, oder weil das, was die Filme eigentlich so gut gemacht hat, nicht mehr irgendwie funktioniert oder wie die Figuren aufbereitet sind, nicht mehr funktioniert und dass die Leute dann auch gerne mal die falschen Erkenntnisse aus diesen Filmen ziehen und sagen, ah, Rocky ist deshalb so toll, weil es diese Titelmelodie gab und eine Trainingsmontage und irgendwas mit Rinderhälften. So, klar kannst du das 40 Jahre später mit einem
jüngeren... Geh mal ins Restaurant und bestell das bitte.
Nee, aber so mit so einem, also das zynische Reboot von Rocky kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das eben genau anders funktioniert und dass Creed dieses genau andere und angemessene hinbekommt, so habe ich den Film nämlich immer wahrgenommen, dass viele auch erst mit den Augen gerollt haben und gesagt haben, Moment mal, warum sollen wir jetzt hier irgendwie 40 Jahre später nochmal uns mit der Rocky-Reihe auseinandersetzen und dann vielen klar wurde, ach, das geht sehr, sehr gut. Und darauf bin ich halt auch gespannt und Rambo würde ich mir eigentlich auch gerne nochmal zu Gemüte führen, aber bei Zeiten.
Also den ersten First Blood, ne, den muss man wirklich mal gesehen haben als Filmfan. So, das ist halt wirklich ein guter Film,
ja,
unabhängig
auch,
von Action absolut. Oder nicht. Also der zweite ist was anderes. Ne? Ja, noch ganz kurz zur Rocky-Reihe. Also das generelle Problem, hatte ich auch schon angedeutet, ist einfach, jeder Rocky-Film ist der gleiche. Und je länger das eben anhält, desto alberner wird das einfach auf so einer Metaebene.
Habe ich aber auch schon gehört, dass die späteren irgendwie eher so Quatschkram sein sollen.
Also die sind erstmal in sich schon ziemlicher Quatsch kam, aber wenn du die ganze Reihe halt noch im Kopf hältst, wird das halt immer alberner dabei, weil du halt die ganze Zeit diese Figur eben von Rocky Balboa hast, die im Zentrum steht und sie hat halt permanent so eine Sinuskurve hinter sich. Ne? Also sie muss halt immer wieder fallen und steigen. Weil das ist ja das Ding. Du willst ja immer deine Trainingsmontage haben, wo die Figur dann wieder lernt, an sich zu glauben. Und das ist halt so, dass das funktioniert halt irgendwie so ein, zwei Mal. Aber irgendwann denkst du da auch so, also komm,
Mich erinnert das sofort an die Serie 24, bei der irgendwie dann auch spätestens in der 7. Staffel Kiefer Sutherland irgendwie im Alleingang die Welt retten muss, gleichzeitig die Tochter entführt wird, gleichzeitig irgendein Spion in den eigenen Reihen drin ist und du auch nur mit den Augen rollen kannst, weil du dir denkst, wie oft kann einem Typen die gleiche Scheiße denn bitteschön
noch passieren? Exakt, das wollte ich auch gerade sagen, ja. Ja, also der zweite Film der Reihe ist auch nicht schlecht. Das ist so ein ganz solides, typisches Remake. Ne? Fängt halt an, Rocky ist reich, hat Probleme mit den Reichen zu kämpfen und merkt dann irgendwie, ist das überhaupt nicht meine Welt und so. Und dann muss er sich halt wieder neu besinnen für das Rematch mit Apollo Creed und macht dann wieder seine Trainingsmontage. Und am Ende schafft er ihn natürlich. Ja, und im dritten und vierten kommen dann eben so ein paar etwas plattere, stumpfe Muskelprotze, die er dann verprügeln muss. Im dritten immerhin dann mit dem coolen Eye of the Tiger Song noch dazu. Und im vierten muss er am Ende dann quasi auch noch den Kalten Krieg beenden, so nach dem Kampf. So,
everybody
can change. Everybody can change. Ist ja dann die bekannte Line. Ja, und der fünfte ist immerhin was ganz anderes. Da geht's viel mehr um seinen Sohn, der dann noch ein Kind ist, wo er dann so versucht, so ein Verhältnis mit dem aufzubauen. Und gleichzeitig nimmt er dann noch so einen anderen jüngeren Boxer, glaube ich, unter seine Fittiche, der aber so ein komischer Typ ist. Das Ganze ist aber ziemlich all over the place und gilt deswegen auch so als der schlechteste. Ich fand ihn allerdings teilweise so lustig, dass er doch noch anschaubar war, aber das Drama funktioniert wirklich überhaupt nicht da. Ja, und dann gab es eben den Zeitsprung mit Rocky Balboa, dann den gleichnamigen Film, wo er dann selber nochmal in den Ring steigt, was natürlich dann auch schon etwas so hart an der Grenze ist, so in dem Alter, wo er damals war. Ich meine, das war 2006, ne? Da muss er ja auch schon die 60 geknackt haben oder gerade so dran gekratzt haben.
Ja.
Und kämpft dann immer noch da mal im Ring. Ich glaube, das endet dann auch wieder so, dass er nicht gewinnt, sondern irgendwie nur nochmal so eine gute Show darstellen will für so einen anderen aufkommenden Boxer, der, glaube ich, auch so ein Schwarzer war. Naja, der ist auch so mittel, also funktioniert aber auch nicht so richtig. Also Creed ist dann eigentlich viel besser das, was man mit dem späten Rocky nämlich machen kann, weil da ist er nämlich eben selber nicht mehr im Ring mit 70 Jahren, sondern trainiert den jungen Creed. Und was ich da vor allem wirklich einfach richtig klasse fand an dem Film, war die Chemie der beiden Hauptfiguren. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Schauspieler hieß, aber den kannte man jetzt ja auch hier. Ja, genau. Ist das nicht auch sogar der aus irgendeinem anderen, woher kennt man den denn nochmal hier? Und nicht aus dem Panther-Film, oder? Ist das er doch sogar?
Bei Black Panther spielt er den Bösewichten und dann hat er auch noch bei dem
Fantastic Four. Ach so, nicht die Hauptrolle.
Genau.
Genau, stimmt. Ich hatte das irgendwie auch so mit Black Panther im Kopf. Also es war dann der gleiche Regisseur.
Genau.
Und der Typ spielt dann den Villain, okay, ja. Genau, ja. Weil also die haben halt so viele coole Dialoge einfach, weil das beides auch so ganz verschiedene Typen sind. Ne? Gerade dann eben der alte Rocky, wo ich einmal auch so an mich denken muss, weil dann sagt der Michael B. Jordan einmal so, ja, I gonna put that in my cloud. Und Stallone sagt nur, what cloud? Guck so nach oben, so, what cloud, what do you mean? So genau wie ich heute schon bin, ist Rocky dann mit 70.
Ich muss da schon wieder ans nächste Simpsons-Meme denken. Ist dir mal dieses Bild vielleicht online irgendwie untergekommen? Dieser Zeitungsausschnitt von Grandpa Simpson, wo einfach nur draufsteht, Old Man Yells at Cloud.
Genau. Ja.
Und ja. Genau das. Das sehe ich halt so oft bei so Online-Diskussionen in irgendwelchen Foren, wenn sich Leute halt auseinandersetzen und beschweren, und das ist dann oft so die Pointe der ganzen Diskussion, dass halt irgendjemand einfach nur der alte Mann ist, der irgendwie in den Himmel schreit und sagt, wieso ändert sich diese Welt? Früher war alles besser.
Ja. Also stumpf ist es natürlich nicht, sondern es ist halt schön charmant gemacht bei Creed. Und es ist ein schöner Film. Die Kampfszenen sind auch toll gefilmt. Generell sieht der Film einfach auch super aus.
Das glaube ich, ja. Das glaube ich.
Also, ja, ich will den zweiten auch noch sehen. Ich wollte ihn ja eigentlich im Kino gucken, aber meine Mutter hat dann doch keine Lust mehr gehabt, mit mir reinzugehen.
Ich glaube, der sitzt doch schon wieder raus, oder?
Genau, inzwischen ist es zu spät. Aber eigentlich wollte ich den im Kino schauen, aber sie hat es dann irgendwie sich nicht überwinden können und dann sind wir chinesisch essen gegangen. War auch nicht schlecht.
Kino oder Essen, ein gelungener Abend.
Ja, also Hause meine Mutter hat dann, glaube ich, wieder sowas gesagt wie, oh, also ich glaube, wenn du hier mich besuchen kommst, dann habe ich keine Lust, mir hier Stallones schiefe Fresse anzugucken oder sowas.
Fair enough, oder?
Fair enough.
Als jemand, die, glaube ich, nee, worauf hatte sie keinen Bock? Auf Rambo hatte sie keinen Bock, ne? Oder auch schon auf Rocky nicht?
Ja, also Stallone war nie so ihr Ding.
Tja.
Kann ich halt auch nicht verstehen, ich weiß es nicht.
Ich konnte es lange Zeit verstehen, aber würde jetzt auch deiner Mutter raten, durchaus nochmal genauer hinzuschauen.
Über den Filmgeschmack von meiner Mutter können wir mal eine gesonderte Episode machen, weil die nämlich, meine Mutter hat wirklich einen sehr interessanten Filmgeschmack, weil sie mag nämlich einerseits ganz klischeehaft so Jane Austen Frauenfilme in Anführungsstrichen, die wir auch schon oft zusammen geguckt haben, die mir auch teilweise gefallen haben. Und gleichzeitig guckt sie halt immer so richtig stumpfe Teenie-Horrorfilme. Ja, so Happy Death Day und sowas. Davon berichtet sie mir dann immer, wie toll der sei. Und das gucken wir dann auch zusammen. Also, naja, es wird nie langweilig immerhin.
Sehr gut. Und dann kommst du und zeigst dir dann The Room und deine ganzen Trash-Perlen.
Ich habe ihr mal Oldboy gezeigt, den fand sie langweilig und wollte den nicht zu Ende gucken.
Dann ist auch Hopfen und Malz verloren, glaube ich, ne?
Ja, aber Blade Runner mag sie unglaublich gerne. Siehst du mal, da ist sie nämlich dann besser als du.
Den neuen, ne? Den neuen, 2049, oder?
Ich weiß gar nicht, ob sie den gesehen hat, denke ich gerade. Ich habe sie gar nicht gefragt. Oder, also zumindest ist sie Die Hard Fan des Alten, genau wie ich auch.
Ja,
das sind dann wohl die Gene.
Wahrscheinlich, ja.
So, haben wir noch was hier?
Ich glaube nicht. Also wir haben eine Menge über Stallone gesprochen, wir haben eine Menge über Rocky gesprochen. Das war eigentlich so mein Fahrplan für diese Ausgabe.
Tja. Und noch ganz kurz, vielleicht, du hast ja noch nicht so ein ganzes so ein Statement gegeben. Gut, du hast schon gesagt, du mochtest den Film, aber also ist das für dich jetzt richtig so ein Hammer-Ding gewesen, was so voll zu Recht den Status des Ultraklassikers hast? Oder würdest du eher sagen, so wie ich, klar, super Film, aber doch mit ein paar Abstrichen hier und da?
Nahe dran an diesem uneingeschränkten Klassiker für mich. Also ja, so ein paar Abstriche vielleicht eben auch. Ich fand den dann eben auch ein bisschen vielleicht einen Tick zu lang und manchmal eben so, was wir auch gesagt hatten, so, der braucht eine Stunde, bis er dann zu dem eigentlichen Konflikt kommt, zu dem eigentlichen Thema irgendwie kommt. Das kann man gut finden. Ich find's, glaube ich, auch gut, aber hab da auch so ein bisschen meine Probleme mit. Aber bin einfach insgesamt extrem überrascht, wie anders der Film ist, als ich ihn von außen wahrgenommen und erwartet habe. Und bin froh, dass das eben auch, dass da eine Substanz unter diesem Klassiker schlummert, mit der ich eine ganze Menge anfangen kann. Und eben nicht nur das Klassiker-Label, ob verdient oder unverdient, aber dass es halt nicht nur der Status ist, der diesen Film auszeichnet, sondern dass er sich in meinen Augen diesen Status absolut verdient hat und mehr ist als einfach nur irgendwie ein leeres Macho-Boxer-Sport-Vehikel, sondern eben ja, überraschend zärtlich sein kann, überraschend kitschig sein kann, uneingeschränkt kitschig sein kann und mich eben in vielen Punkten positiv überrascht hat. Und wie gesagt, also ich bin sehr motiviert, auch die anderen Filme irgendwie nochmal zu schauen. Das wird jetzt nicht morgen oder übermorgen passieren, aber hätte ja auch sein können, dass ich aus Rocky rausgehe und sage, gar kein Interesse mehr, die ganze Reihe kann mich mal kreuzweise und auf Creed habe ich schon gar keine Lust mehr, wenn das alles in diesem Schema funktioniert. Ich bin wirklich interessiert und ich bin, das war mein Tweet gestern Abend, das war einfach nur, dass ich geschrieben habe, habe zum ersten Mal in meinem Leben Rocky geguckt, umgehauen, Punkt. Und genau so bin ich auch noch nach dieser Diskussion, der Film hat mich echt umhauen können, ja.
Na Mensch, ja, es wird in Zukunft, ich weiß noch nicht wann, aber in naher Zukunft wird es auf jeden Fall noch eine andere Podcast-Episode mit mir geben, wo es um Stallone geht, nämlich beim Enough Talk Podcast. Aber wir planen das halt irgendwie schon seit Monaten und da wir das irgendwie zu dritt oder viert machen wollen, hat das bis jetzt noch nicht funktioniert. Aber je länger man wartet, desto toller wird natürlich das Endprodukt werden.
Und ich finde es sehr gut, dass du das hier schon mal erwähnt hast, weil dann ist es schon mal ausgesprochen und ausgesprochene Planungen.
Jetzt habe ich was, auf das ich Arne festmachen kann, nämlich.
So sieht's aus. Und vielleicht auch der ein oder die andere, die hier zuhören, freundlich, nett, aber durchaus erinnernd und Arne vielleicht mal darauf hinweisen, dass durchaus Interesse daran besteht, dass dieser Podcast mal zustande kommt. Ich glaube,
tja.
Ja,
das ist eine machen gute wir. Idee. Also da wird es dann nämlich um das Judge Dredd/Dredd Double Feature gehen. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ja Arne nämlich, als der Dredd-Film neu rauskam oder als er den gesehen hat, hat er ihn auf jeden Fall extrem zerrissen auf Movie Pilot, was man natürlich so nicht stehen lassen kann.
Den neuen Dredd.
Genau.
Haben wir den hier auch mal besprochen oder? Nee, den hat...
Das denken wir immer. Wir haben doch in den Kommentaren mal drüber geredet, aber ja. Nee, wir haben schon so viel besprochen, wir wissen gar nicht mehr, was wir gemacht haben.
Ja. Aber ich meine, also die Tür würde ich dir auch sehr gerne offen lassen, so irgendwie in naher Zukunft, in ferner Zukunft vielleicht auch noch mal einen anderen Stallone hier mit in die Sendung zu holen. Also wenn du immer noch Lust hast, egal welcher, ne, auch ja, so eine andere Facette von Stallone irgendwie.
Oder halt tatsächlich mal Copland oder so. Ne?
Ja, genau.
Den kennt ja keiner, oder über den redet ja nie einer außer mir. Ich bin ja der Einzige, den so toll findet. Also ja.
Ne, gucken wir mal, durchaus, ne? Können wir uns durchaus hinter die Ohren schreiben und vormerken. Und ja, auf jeden Fall. Wenn du nichts mehr weiteres hast, dann würde ich langsam hier den Bogen schließen und wie immer das übliche Spiel einmal durchspielen. Aber ja, ich glaube, wir sind soweit.
Wir machen das Licht der Sporthalle aus und schließen den Locker ab.
Und wir hängen die Boxhandschuhe über die Seile, schmeißen uns das Handtuch über die Schulter.
Nehmen die Boxbirne aus der Halterung.
Was?
Welche Boxbirne? Die Boxbirne kennst du nicht?
Was ist denn die Boxbirne?
Das kennst du? Das Ding, wo man immer so schnell draufhämmert, da?
Ach so.
Boxbirne nennt sich das.
Ja, genau. Wir schmeißen den Sandsack über die andere Schulter und joggen jetzt noch einmal quer durch Philadelphia und sagen so langsam nicht nur Tschüss, sondern wie immer auch die Erinnerung, ne? Also wir haben einen Blog und da drin existiert auch dieser Podcast. Das könnt ihr unter secondunit-podcast.de euch mal genauer anschauen und da eben auch sehr, sehr gerne im Kommentarbereich den ein oder anderen Kommentar dalassen. Wie steht ihr zu Stallone? Was macht die Rocky-Reihe für euch aus und wo geht sie für euch vielleicht noch hin? Welche weiteren Aspekte des Filmes haben wir jetzt gar nicht angesprochen, obwohl sie für euch absolut wichtig und zentral für die Filme, für die Reihe, für die Figur sind? Also ihr seid da herzlich eingeladen, bei uns im Blog weiter zu diskutieren, secondunit-podcast.de. Auf Twitter sind wir auch zu finden, das ist @2nd_unit. Aber entsprechende Links findet ihr auch bei uns im Blog und ihr dürft sehr, sehr gerne auch in anderen sozialen Medien uns folgen und mit uns euch austauschen.
Zum Beispiel in der Second Unit Cloud.
In der Second Unit Cloud, ja. Was da wohl drin ist?
Dampf.
Dampf, Regen.
Dampf.
Regen.
So, eher reden.
So haben wir es auch. In diesem Sinne, die schlechten Wortspiele haben wir jetzt auch alle durchgespielt.
Genau. Also schnell abschalten, bevor es noch schlimmer wird. Macht's gut.
Wie bei Löwenzahn an dieser Stelle abschalten.
Das hat er immer gesagt, ne? Schnell abschalten, bevor es schlimmer wird.
Ja, genau. So war das doch. Tschüss.
Ciao.
Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon und auf Steady unterstützen. Viele, viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, Cedric Schmidt, Michi W., Jan Repin, Fabian Yu und Matthias Denecke. Darüber hinaus könnt ihr auch das Second Unit Premium Paket abonnieren. Das kostet $5 bei Patreon oder 5 Euro bei Steady. Second Unit Premium gibt euch einen Blick hinter die Kulissen. In der State of the Unit erzähle ich euch einmal im Monat, was hinter den Kulissen geplant wird, was gerade so abgeht und was in den nächsten Wochen ansteht. Das gibt's einmal als Video, das gibt's auch als Audio. Darüber hinaus erhaltet ihr im Premium Paket Zugang zu den Livestreams. Ihr könnt also, während wir unsere Second Unit aufnehmen, live dabei sein, zuhören und kommentieren. Viele Menschen machen das bereits. Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Halmitschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Gian Ferrari Stefan, Stefan Drove, Rike the Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Spencer and Stuart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Timo Gerdau, Alucard, Sonja Bethke-Jehle, Sebastian Zripp, Anne-Kathrin Pache-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com/secondunit oder steadyhq.com/secondunit tun. Vielen Dank.